Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 269, dem Podcast von www.dvdnarr.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute wieder...
Hallo, hier ist der Wolfgang.
Und Stefan ist auch hier, hallo.
Ja, schön, dass wir wieder alle vollzählig sind. Stefan ist wohlbehalten von einer Reise zurückgekehrt. Wolfgang hat mal nicht so viel zu tun wie sonst und deswegen haben wir uns hier wieder verabredet. Starten wollen wir natürlich wie immer mit ein paar Trailern, die Stefan netterweise ausgesucht hat. Und beginnen wollen wir mit The Testament of ND, Stefan.
Fand ich interessant. Sah irgendwie so ein bisschen so Folk-Horror-leicht aus, mit scheinbar Tanz und Gesang, was natürlich so ein bisschen Geschmackssache sein könnte. Aber es war, ist ja auch nur der Teaser. Ich fand es interessant auf den ersten Blick. Ich muss mal abwarten, was da noch kommt an Material. Ein längerer Trailer und vielleicht ein paar Stimmen dazu. Was das jetzt von der Tonalität her für den Film an sich denn jetzt sein wird oder so. Aber ich fand die Bilder ganz nett. So dieses Setting in der Historie und dieses Folk-Horror oder einfach dieses leicht Mystische oder so, fand ich auch eigentlich ganz cool. Und Amanda Seyfried mag ich auch gern, obwohl ihre Rollenauswahl nicht immer die beste ist. Also ich bin neugierig auf jeden Fall, noch nicht ganz überzeugt und begeistert, aber der Teaser hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht, weil ich den Film auch nicht auf dem Schirm hatte bislang.
Ja. Wolfgang, wie sieht es bei dir aus?
Ähnlich, bin auch neugierig, fand den eigentlich auch ganz nett, den Trailer. Bei mir hängt es aber auch so ein bisschen an diesen Tanz- und Musikszenen, die ja dann durchaus in dem Teaser auch schon relativ prominent und immer wieder mal drin waren. Das könnte noch so ein Punkt sein, der es mir dann verleidet irgendwie, aber Trailer Teaser an sich sah jetzt eigentlich ganz interessant aus. Das wäre so ein Kandidat, den man sich irgendwie mal anschauen könnte, ja.
Ja, das geht mir genauso, muss ich sagen. Was mich dann zum Schluss hin noch ein bisschen mehr überzeugt hat, den anzugucken, ist einmal, dass dran stand, presented in 70 mm in Select Theaters. Was ja schon mal, denke ich auch, oder was man auch sieht in der Optik, dass es einfach ziemlich gut aussah, halt filmmäßig so ein bisschen, was ich sehr mochte. Und als ich dann unten noch sah, Restricted R, Sexual Content, Graphic Nudity, Violence and Bloody Images.
Ja, da warst du dabei.
Da war ich dabei, natürlich, weil das spricht doch dafür, dass mehr, ich meine, so ähnlich wie, wie hieß er, mit Florence Pugh,
Midsommar,
genau. Dass so, so in der Richtung halt vielleicht noch ein bisschen mehr oder vielleicht Witchcraft oder keine Ahnung, da noch ein bisschen mehr abgeht, als es der Teaser oder Trailer auch vermuten lässt. Hm. Und da dachte ich auch, okay, mal schauen. Ist jetzt natürlich auch keine Garantie für einen guten Film, aber spricht mich halt persönlich ein bisschen mehr an, wenn es dann ein bisschen härter wird vielleicht oder so. Und nicht nur, am Anfang dachte ich, es ist so ein bisschen in die religiöse Richtung und mit dem Gesinge dann und alles, ob das dann meins ist. Aber so in der Richtung, wenn da tatsächlich ein bisschen noch eher in die Okkulte oder ja Hexen vielleicht Richtung geht und so, dann bin ich auf jeden Fall eher an Bord. Okay, zweiter Trailer, Dead Man's Wire, Wolfgang.
Ja, also das ist ja auch so based on true events in den 80ern oder was auch immer, mit so einer Entführung, weiß ich jetzt nicht. Sah jetzt nicht uninteressant aus, hat auch so diesen typischen 70er, 80er Jahre Braunton-Look irgendwie. Müsste ich glaube ich, erstmal die ersten Stimmen abwarten oder so, dann irgendwann so ein Leihkandidat könnte es durchaus mal sein, aber so ein großes Interesse habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht dran an Dead Man's Wire.
Okay, Stefan, wie sieht es bei dir aus?
Ja, auch eingeschränkt, würde ich sagen. Also ich war auch noch nie so ein großer Gus Van Sant-Fan in dem Sinne, der hat den ja gedreht, von dem ich auch schon länger nichts mehr gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob er was gedreht hat in den letzten Jahren. Und es ist halt so eine klassische Geschichte, wie Wolfgang schon sagte, so eine typische, basiert auf wahren Begebenheiten, hat diesen Lokal- und Zeitkolorit auf jeden Fall drin, hat ein paar brauchbare Darsteller dabei, aber es ist halt, Entführung, Überfall, Medienaufmerksamkeit, bisschen was drumherum. kennt man irgendwo schon. Als Film ist der bestimmt brauchbar und handwerklich gut gemacht, aber so von der Materie her ist es auch so, ja, vielleicht mal, wenn er irgendwo im Abo mit drin ist, aber jetzt bewusst den im Auge zu behalten, um zu sagen, ja, da warte ich drauf, bis der hier erscheint, bin ich eher nicht so der Fall.
Ja, also auch so eine klassische Geschichte, die ja, als Bekanntes irgendwie so ein bisschen, ne? Ich meine, klar, ist True Story und alles, aber ist jetzt auch für mich nicht wirklich interessant und von daher auch mit Bill Skarsgård zwar oder Al Pacino ist auch mit dabei in einer kleineren Rolle wohl, ist brauche ich dann auch nicht tatsächlich. Und Gus Van Sant war ich auch nie ein Riesenfan. Er hat aber wohl tatsächlich zumindest filmtechnisch die letzten 5 Jahre nichts gemacht.
Okay. Also habe ich auch irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ja, den Namen so bewusst. Ja.
Okay. Ja. Dann können wir zu, ja, ein bisschen was Humorvollerem, so wie es aussah, Atropia, würde ich mal beginnen. Ja, es hat so Phasen, wo ich dachte, ach, das könnte ganz nett werden, aber andererseits fand ich es tatsächlich auch ein bisschen anstrengend und ich weiß nicht, irgendwie erinnerte halt so an die früheren Filme, so wie Three Kings, irgendwie sowas in der Richtung. Weiß nicht, ob da die richtige Zeit noch für so einen Film ist. Er wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen, hatte ich so fast das Gefühl. Von daher, keine Ahnung. Da müsste ich wahrscheinlich ein paar Reviews abwarten, aber erstmal denke ich eher nein.
Ja, es wirkt auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil einfach, ich glaube, die werden ja auf den Afghanistan-Einsatz da vorbereitet oder so, wenn ich das in Erinnerung habe. Und da sind die ja auch gar nicht mehr heute, die sind ja abgezogen, die Amerikaner aus dem. Also dementsprechend spielt es in der Vergangenheit und das verstärkt den Eindruck irgendwie. Mir geht es genauso wie dir. Ich fand auch punktuell den amüsant auf jeden Fall und glaube auch, dass der ganz nett ist in dem Sinne. Aber so wirklich angesprochen habe ich mich nicht im Ganzen, wo ich sagen würde, okay, den gucke ich mir an. Three Kings mochte ich damals echt gern. Der hier, wie gesagt, hat seine Momente bestimmt, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch jetzt gerade so brauche in dem Sinne, weil ich weiß nicht, eben dadurch, dass er in der Vergangenheit spielt, ist es halt schon dated, um das so zu sagen. Ja. Und man könnte, glaube ich, genug auch mit der aktuellen Situation satirisch aufarbeiten. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, noch relevant ist. Ist vielleicht blöder ausgedrückt, aber einfach, ja weiß ich nicht, auch vom
aber Film her. Aber ist vielleicht wirklich die falsche Zeit für so einen Film.
Ja.
Naja. Also mir ging es ähnlich. Ich bin auch milde zugeneigt, sage ich mal, aber ja.
Ja, es sieht nicht wie ein schlechter Film aus, ne?
Ja, könnte vielleicht dann auch nochmal ein ganz interessanter Kommentar sein. Und das gab es ja wohl wirklich, oder täusche ich mich da, diese Camps, wo sie dann die Soldaten eben auf diese Einsätze vorbereitet haben oder so. Keine Ahnung. Da würde ich mir den schon genannten Three Kings dann eher nochmal anschauen. Den fand ich nicht auch immer klasse und dann eher Atropia vielleicht links liegen lassen. Weil, wie gesagt, ist jetzt auch so richtig gepackt hat er mich nicht. Wenn jetzt dann die ersten Stimmen vielleicht kommen oder so und sagen, oh, das ist so der krasser, cooler Film oder so, dann vielleicht eher oder so. Aber der Trailer hat mich jetzt auch nicht so wirklich mitgenommen.
Ja, genau. Da ging es uns ja allen gleich.
Ja.
Ich denke mal, allen gleich geht es auch bei Icefall. Stefan, wie kommst du darauf, dass wir den Trailer gucken müssen?
Was? Weil er fette Action ist.
Ja.
Das ist der eigentliche Regisseur. Der
Mann. Ja.
Der geht natürlich wie Filme also, steckt der Ware aus.
Aber ja. Darf ich da kurz noch einfügen? Ich habe den Trailer wie nennt man das auf YouTube? Nur den Screenshot, also das Icon gesehen, das kleine Bildchen. Und ich dachte im ersten Moment tatsächlich, das wäre so eine CGI, AI-Verarsche-Filmtrailer. Bis ich dann jetzt vorher gesehen habe, dass du den Trailer da postest. Bis dahin habe ich das nicht ernst genommen.
Okay. Ja, ich meine, Da darf man nicht viel von erwarten. Er könnte vielleicht, wenn er jetzt nicht überlang ist oder so, tatsächlich ein bisschen unterhaltsam sein. Diese Feuereffekte, wo das Methangas wahrscheinlich verbrennt unterm Eis oder so, sahen halt ziemlich kacke aus.
Das sieht fast alles kacke aus. Also.
Ja, ist genau. Also ist es definitiv, wenn ich einfach einen dummen Action-Thriller haben möchte und der ist bei Prime im Abo mit drin, ohne Zusatzkosten, würde ich vielleicht klicken, weil ich einfach Kinnaman eigentlich cool finde.
Ja.
Und Danny Houston geht als Betty auch immer. Der Regisseur hat mehr Misses als Hits für mich abgeliefert im Laufe seiner Karriere. Ich habe durchaus ein paar Filme von ihm gesehen. Aber ja, klar. Also, dass der Trailer gut ist, würde ich niemals unterschreiben. Und
Nee.
ich kann auch jeden verstehen, der, glaube ich, sagt einfach, das sieht irgendwie nicht gut aus.
Deswegen, also ich meine, mit allem Verständnis, ne, dass man irgendwie Geld spart oder keine Ahnung, man nicht viel Budget hat, aber warum muss ich dann einen Film machen, der irgendwie im Eis spielt, wenn ich da nicht hin kann? Oder also das ist so, ich weiß es nicht, das verstehe ich dann immer irgendwo nicht so
Ja,
ganz,
oder
ne?
wenn man halt in Anführungszeichen schon simple Autostunts dann auch als CGI-Massaker
Ja,
abfeiern muss,
ja.
die, keine Ahnung, also das hat Hollywood, hat das ja jahrzehntelang hinbekommen, dass man halt ein Auto sich mal überschlagen kann. Also, nee, also der sah halt einfach schlecht aus. Die Prämisse wäre durchaus da für so einen guten Actionfilm, so eine Cliffhanger-Alternative, was auch immer,
Ja.
irgendwie mit dem gefundenen Geld und die Gangster tauchen auf oder so. Also,
Naja, im Endeffekt
ja,
ist es halt.
innovativ ist es nicht, aber so 90 Minuten Action-Unterhaltung können es ja durchaus sein, aber dieses ganze CGI-Machwerk und dann die Eisschollen, die halt ausschauen wie irgendwelche Computerpolygone, also das war halt nicht wirklich gut und dann muss ich mir den Film auch nicht anschauen. Dann schaue ich mal lieber irgendwas aus den 80ern oder 90ern an, wo ich dann weiß, das ist alles handgemacht und ja, muss ich mal halt einen älteren Film anschauen.
Ja, wo ich spontan auch irgendwie dran denken musste, wegen dem Setting und Kinnaman ist an die Serie Hannah, die Serienversion von dem Spielfilm. Da spielt er ja auch mit und da spielt er den Vater von ihr und die sind ja auch da im Norden irgendwo und haben da auch so ein paar Action-Szenen in den bewaldeten Gegenden und verschneiten und auf dem Eis und so, wo ich auch dran denken musste, ja, das erinnert mich total daran,
Also
wenn
mich
ich
hat
nochmal
es nur
die
an Cliffhanger
CGI-Sachen im Spiel.
erinnert.
An was?
An Cliffhanger.
Ja, okay, klar, inhaltlich und so mit dem Geld und
Ja,
ja,
und
das
Eis
auch.
und
Also,
halt das eine auf dem Berg, das andere, aber es ist im
ja.
Endeffekt Cliffhanger.
Das stimmt auch.
Bei Cliffhanger war es John Lithgow, jetzt ist es Danny Houston. Also, ja, also.
Ja, ist nicht originell. Das
Nee. Und dann halt
kann
noch
man so
dazu
sehen.
diese wirklich schlechten, billigen Effekte,
Ja.
die keine Ahnung, iPhone-Kamera oder was das auch immer ist, weil es sieht ja auch einfach auch schon das normale Bild einfach kacke aus. Das war das, was mich so am meisten irgendwie gestört hat. Wenn nicht mal mehr das irgendwie, also nach irgendwie ein bisschen Qualität aussehen kann, dann kann ich es doch bleiben lassen.
Ja, das stimmt. Der deutsche Untertitel habe ich gerade geguckt, übrigens heißt Eisfall, bis das Eis bricht, Ausrufezeichen.
Ja, das
Ja.
macht es natürlich gleich ein bisschen interessanter, muss ich
Ja,
sagen. Ja.
ist gleich viel direkter so.
Ja.
Ja, ja, denke ich auch. Denke ich auch.
Okay, naja.
Ja,
Also,
gut.
wir sind uns, glaube ich, einig. Nein,
Muss man, glaube ich,
muss
nicht
man, glaube
gucken.
ich, nicht sehen.
Ja.
Gut. Muss man sehen, Night Patrol, Wolfgang.
Weiß ich nicht. Auch da eigentlich interessante Prämisse irgendwie mit dem Cop, mit dem Streifencop in LA ist es, glaube ich, irgendwie eher in den Problemvierteln angesiedelt, der sich mit den Gangstern irgendwie zusammentun muss oder soll, um korrupte Cops auffliegen zu lassen, die sich da in dieser Night Patrol wohl zusammengeschlossen haben. Ach, könnte ein ganz cooles Cop-Drama sein, aber da kam dann ja irgendwie dieser Vampir-Effekt noch dazu und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, nachdem es aber ja von Shudder auch diesen Film produziert hat, ist wohl ja dieser Horroraspekt durchaus mit dabei oder nicht zu vernachlässigen. Und weiß ich nicht, also das war brauche ich jetzt nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja Vampirgeschichten durchaus nicht abgeneigt, aber da wäre mir jetzt das reine Cop-Drama irgendwie lieber gewesen.
Kennst du denn, Wolfgang, den Film Full Eclipse aus den 90ern?
Full Eclipse, nee, sagt mir nichts.
Ah, Andreas, du
kennst. Ja, natürlich.
Natürlich.
Klassiker.
Und an den musste ich nämlich denken, weil, Wolfgang, für dich, da geht es nämlich auch um eine Polizeieinheit, die aber aus Werwölfen besteht.
Oh, okay.
Und der ist cool, der Film. Mit Mario Van Peebles und Patsy Kenseth von Anthony Hickox. Gibt es leider, glaube ich, noch immer nicht auf Blu-ray und auch nicht vernünftig auf DVD, aber der ist einfach cool. Und an dem musste ich natürlich denken, ist natürlich nicht so cool, weil es keine Werwolf-Verwandlungen gibt oder so. Aber ich musste halt unweigerlich dran denken.
Dann war ja zumindest in Night Patrol jetzt das Silber-Zitat drin, dass es die Werwölfe sind und nicht die Vampire.
Ja, also deswegen Night Patrol würde ich mir auch angucken, so mit gesenkten Erwartungen. Warum nicht? Es sieht jetzt nicht übermäßig kacke aus. Und wird bestimmt auch ein paar einzelne Härten drin haben. Und man weiß ja, wie es dann im Prinzip wahrscheinlich ausgehen wird. Aber auch den würde ich mir angucken. Das ist so Action, Horror, was auch immer. Es ist so nach meinem Geschmack.
Ja, da schließe ich mich an. Also das ist so ein, der sieht definitiv besser aus als Icefall. Und den irgendwo mal auf dem Streamingdienst oder günstig geliehen, da kann ich bestimmt auch nicht Nein sagen. Und deswegen wäre ich da auch dabei. Okay, dann unser letzter Trailer. Bisschen ungewöhnliches Setting. Marama, würde ich mal sagen. Den könnte ich mir tatsächlich vorstellen anzugucken. Bin noch ein bisschen zwiegespalten, in welche Richtung er geht. Aber ich fand ihn optisch einfach sehr ansprechend. Auch da mit diesen Maori, glaube ich, im Hintergrund und was da eventuell eine Rolle spielt oder nicht, fand ich sehr interessant. Deswegen denke ich mal, Marama, wenn ich den mal irgendwo zu sehen bekomme, würde ich sicherlich gucken. Wolfgang?
Nicht ganz so begeistert wie du, aber durchaus auch Interesse ist vorhanden, wie du schon gesagt hast. Die Bilder sehen toll aus, sind tolle Landschaftsaufnahmen dabei, tolle Kostüme, weil er ja im England des vorletzten Jahrhunderts angesiedelt ist irgendwie. Könnte ich mir vorstellen, mir den mal anschauen. Aber die Begeisterung, so wie bei dir, hab ich jetzt nicht, aber abgeneigt bin ich auch nicht.
Da bin ich mehr bei Andreas, muss ich sagen. Ich fand den auch sehr ansprechend irgendwie, sowohl von der Optik als auch inhaltlich, was man da so ein bisschen raussehen konnte. Richtig, man weiß nicht genau, wie weit das jetzt so ein bisschen in dieses Mystische oder war ja so surreale Sequenzen drin, in diese Richtung geht, mit so einem leichten Horror-Einschlag oder wie auch immer. Aber trotzdem, vom Trailer her fand ich den echt ansprechend. Also auch mal wieder ein bisschen was anderes und so ein Period-Piece mit, wie gesagt, diesen mystischen, surrealen dabei. Schöne Bilder, schöne Landschaften, nette auch Farbkombinationen und auch die Maori-Kultur, der mit drin spielt, mit den Tattoos und so. War einfach so ein Paket, wo ich dachte, ja, den würde ich mir durchaus angucken, wenn die Gelegenheit sich ergibt. Und da würde ich auch nach Ausschau halten, so ein bisschen. Ist jetzt auch kein Kinofilm oder so, aber zu Hause gemütlich.
Nee, ist jetzt auch nichts, wo ich aktiv danach suchen würde oder so. Aber wenn mal der mal unterkommt, dann kann ich mir schon ganz gut vorstellen, den anzuschauen. Ja,
sehe ich auch so.
Okay, super. Danke bis dahin. Und jetzt kommen wir zu unserem Last Scene. Und Stefan wird uns ein paar Filmschnipsel vorstellen. Und bitteschön.
Genau. Ich wurde ja schon erwähnt, war im Urlaub und da hatte ich im Flieger genug Zeit, mir was anzugucken. Bin ich zwar nicht so der große Fan von, aber habe ich dann doch gemacht. Und zwar drei Filme und die stelle ich euch jetzt vor. Der erste, den ich euch vorstellen ist Night of the Zoopocalypse aus dem Jahr 2024. Ein Zeichentrickfilm, ein Zeichentrickfamilienfilm, der auf einer Idee von Clive Barker basiert. Und worum geht's? Es geht um einen Zoo und da schlägt eines Nachts ein Meteorit ein, beziehungsweise nur noch das Fragment eines Meteorits. ein Häschen futtert dieses Fragment und mutiert zu irgendeiner Zombie-Mutation. Fängt an, andere Zoobewohner zu beißen und die mutieren auch alle, bis halt nach und nach der Zoo überrannt wird von mutierten Wesen. Es gibt natürlich auch ein paar Hauptdarsteller, Hauptprotagonisten in dem Fall, sind aber alles Tiere. Menschen kommen auch vor, aber der Zoo wird halt abends dicht gemacht, die gehen dann nach Hause und die Tiere sind quasi selbst im Zoo und ihren Käfigen überlassen, brechen natürlich irgendwo aus oder werden halt befreit oder wie auch immer und müssen sich dann so die Überlebenden sozusagen zusammenraufen. Und da gibt es eine kleine Wölfin, eine recht forsche, aber noch unerfahrene Wölfin, das ist unsere Hauptprotagonistin Gracie. Und die tut sich dann letztendlich mit einem kleinen Nilpferdbaby zusammen und einem Mountain Lion, also einem Berglöwen. Und die müssen sich so ein bisschen erstmal zusammenraufen, weil eigentlich alle Einzelgänger und dann es gibt auch noch ein paar Affen oder so, aber die sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht, bla bla bla. Also nettes Sammelsurium an Charakteren, die sich da durch diesen Zoo kämpfen und versuchen halt ihre Freunde zu retten, gegebenenfalls sich selbst in Sicherheit zu bringen und versuchen auch natürlich irgendwie auf die Spur zu kommen, wie man vielleicht da das wieder rückgängig machen kann. Ich habe schon erwähnt, ist ein Familienfilm, wie gesagt, basiert zwar auf Clive Barkers Idee oder einer keiner wirklichen Geschichte von ihm, aber irgendwie einem Konzept von ihm, was wohl ein bisschen älter ist, hat auch so ein paar, also man hätte es auch theoretisch ernst und düster umsetzen können, weil die ganzen Mutationen sehen schon cool aus. Also die zermatschen dann auch die Viecher oder können sich so ein bisschen teilen und so, haben halt leuchtende Augen. Die Optik ist sehr neonfarben gehalten, auch von der ganzen Beleuchtung her, von den Augen der Kreaturen, von dem Schleim, der abgesondert wird und so. Und er geht halt klar unter 90 Minuten. Ist solide, harmlose Unterhaltung, sage ich mal. Also war so perfekt für einen Flieger. Man guckt ihn, tut nicht weh, man muss seinen Kopf nicht groß anstrengen. Ist echt nett animiert, definitiv kein Grund zur Klage in der Hinsicht. Stimmlich war so der Einzige, der mir bekannt war, David Harbour, der auch Stranger Things und auch aus dem vorletzten Hellboy und so, den kennt man, der hat halt den Berglöwen gesprochen.
Und der Cheater von Lily Allen.
Ach ja, richtig, genau, der auch. Richtig. Wenn man so die Tabloids ins Spiel bringt.
Ja.
Ja, richtig, genau, der und der ja Millie Bobby Brown ein bisschen vielleicht belästigt hat am Set oder nicht belästigt hat, aber sie hat ja da auch irgendwie.
Aber das glaube ich schon wieder ein bisschen relativiert worden.
Genau, das ist definitiv relativiert worden, weil es ja auch vor dem Dreh der letzten Staffel war und im Moment ist ja wieder alles.
Alles schön.
Alles schön, genau. Aber genau, der ist halt auch so als prominentester Name mit dabei. Und ist ein netter Film für zwischendurch. Also ne, PG, nicht mal PG-13, bunt, kurzweilig, kann man sich angucken, 6/10. Ne, ist jetzt kein Horrorfilm oder so, aber ein nettes Ding. Clive Barker hat es für mich von Interesse gemacht. Und ich fand den Trailer damals ganz, ganz okay. Und wie gesagt, es ist sympathisch von den Figuren auch her. Passt, hat die Botschaft, dass man sich zusammenraufen muss, bla bla bla. Alles gut. Ne? 6/10. Keine wirkliche Empfehlung, aber für das Zielpublikum denke ich mal nicht verkehrt. Trotzdem frage ich, habt ihr Interesse an dem Film?
Nicht wirklich. Ich muss auch sagen, ich habe mir kurz das Poster angesehen oder ist nicht so mein Grafikstil. Mhm.
Wolfgang?
Auch nicht so wirklich Interesse dran.
Okay. Macht nichts. Wie gesagt, da würde ich auch keine Empfehlung groß hintersetzen. Jetzt zu zwei Filmen, wo ich durchaus empfehlen kann, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich habe mir 40 Acres angeguckt, ein Film aus dem Jahre 2024, ein kanadischer Film, Postapokalypse. Vor, ich glaube, 15 Jahren war das halt eine Pilzplage, dass die Welt, also zuerst die USA wohl, und dann die Welt heimgesucht hat. Dadurch sind die Tiere gestorben, also es ist nicht so ausgeartet wie bei The Last of Us oder so. Aber halt, die Tiere sind dabei draufgegangen, dementsprechend auch die Bienen. Und somit kann auch nicht groß Essen angebaut werden und ähnliches. Und es gibt halt keine Tiere mehr, die gegessen werden können. Da wir halt auch einen postapokalyptischen Thriller haben, mit Action-Elementen auf jeden Fall, gibt es natürlich auch die angesichts der Umstände dann auch zu Kannibalismus übergegangen sind und Mord durchs Land ziehen. Aber auch Farmer, die halt noch so alte Techniken der Bestäubung und so in mühsamer Handarbeit nutzen und somit halt Farmland noch kultivieren können. Einer dieser Farmen steht im Zentrum der Geschichte. Da ist die, also man muss auch sagen, nachdem halt die Gesellschaft so zusammengebrochen ist und das Ganze mit den Tieren war oder so, gab es auch noch einen zweiten amerikanischen Bürgerkrieg, wo sie sich auch gegeneinander gewandt haben und so. Der ist aber auch vorbei. Und als eine Soldatin aus diesem Krieg kehrt Haley Freeman wieder zurück vor einigen Jahren, hat dann den Hof wieder kultiviert, wo sie früher war. Ihr Lebensgefährte Galen ist ein Cree-Indianer, beziehungsweise ein Abkomme der Cree-Indianer. Der hatte diese ganzen Sachen halt überliefert bekommen von seinem Vorfahren, wie man halt Ackerland bestäubt und bla bla bla. Und die haben halt ein großes Anwesen mit Stacheldraht umzäunt und ähnliches. Und es gibt mehrere solcher Farmen in der Gegend. Und im Zentrum der Handlung steht auch die Familie. Also es sind ist so die Patchwork-Familie. Sie hat einen Sohn, Emmanuel, der ist halt so ein junger Erwachsener, der immer mehr so den Freiheitsdrang hat und rausgehen möchte. Es gibt auch noch zwei Töchter, Dennis und Rain. Beziehungsweise, ja, doch, Dennis und Rain. Und ja, oder weiß ich nicht, die Namen kriege ich vielleicht gerade durcheinander, aber das macht nichts. Auf jeden Fall zwei Töchter und die sind da halt zusammen und beackern die Farm und beschützen die auch. Denn sie als Soldatin trainiert die auch stark und drillt die sozusagen, behält sie auf Kurs, dass sie halt ne, auf sich konzentrieren müssen. Die haben zwar Kontakt zu den anderen Farmen, aber es heißt immer, wir müssen auf uns zuerst achten und gegebenenfalls können wir dann anderen helfen. Es wird zwar auch zwischen den Farmen manchmal Handel betrieben. Eine Farm macht halt Moonshine-Schnaps und eine Farm baut Hanf an. Also tauschen die sich da manchmal an neutralen Orten aus. Aber wenn die Handlung jetzt mehr oder weniger Fahrt aufnimmt, wird eine Farm nach dem anderen quasi verschwindet aus dem Funkkontakt. Und man kriegt halt raus, dass die von so einer Miliz angegriffen werden, die halt Kannibalen sind sozusagen. Parallel dazu, als auf einer seiner Patrouillengänge, wo er auch außerhalb des Geländes unterwegs ist, trifft Emmanuel auf Dawn. Die wohnt in einer Nachbarkommune und ist halt ein Mädel im selben Alter wie er. Die findet er ganz hübsch und beobachtet sie heimlich beim Baden, hätte ich was gesagt. Also er findet sie ganz toll. Sie taucht aber eines Abends blutbeschmiert am Zaun auf, sagt, na, ihre Kommune würde überfallen. Er bringt sie aufs Gelände. Und was Mama Haley natürlich richtig schlecht findet, weil sie, wie gesagt, die Politik betreibt, vertraue keinem und auch nicht so ganz ihr vertraut. Ob das jetzt eine Falle ist, ob man einfach gucken will, was jetzt auf der Farm los ist und ähnliches. Und weiter will ich auch gar nicht ins Detail gehen. Ich will dazu auch wahrscheinlich noch nur eine Kritik schreiben. Aber ich mochte den Film, auf jeden Fall. Der geht ungefähr eine Stunde 45 Minuten, also so 105 Minuten. Ich fand, der hat ein schönes Tempo gehabt. Er hat viele ruhige Passagen, aber auch diverse Action-Momente drin. Zum Beispiel gleich am Anfang gibt es halt eine Action-Sequenz, wo ein paar Leute versuchen, auf die Farm vorzudringen. Und die werden dann halt zurückgeschlagen von den Kindern. Und man wird halt sehr schnell auf Stand gebracht, dass die Kinder halt sehr gut in Waffenkunde sind und ähnliches. Was den Film halt auch interessant macht, ist, dass Haley Afroamerikanerin ist und ihr Sohn entsprechend auch. Ihr Lebensgefährte halt Cree-Indianer und deren Töchter auch. Und diese kulturellen Aspekte sind halt auch klar in der Geschichte mit drin, denn darauf legen die halt auch Wert, dass es überliefert wird und ähnliches. Und der Titel 40 Acres bezieht sich tatsächlich auf eine alte Geschichte aus dem tatsächlich realen ersten Bürgerkrieg in den USA, wo auch den Abkömmlingen der Sklaven damals von einem US-Präsidenten 40 Acres, also 40 Hektar Land versprochen wurde. Genau genommen 40 Acres and a Mule hieß der Originaltext, also 40 Hektar und ein Esel. Und somit, dass die befreiten Sklaven da halt Grundstücke bekommen sollten. Das hat aber der Präsident, der danach an die Macht kam, alles wieder rückgängig gemacht und somit wurden sie so ein bisschen betrogen um die ganze Geschichte. Darauf bezieht sich der Titel aus, so ein bisschen hintergründig das Ganze, weil auch das hier nach dem Zweiten Bürgerkrieg spielt. Also ein paar nette Ideen drin. Optisch düster gehalten, keine großen Set-Pieces, aber halt so schön bündige Action-Sequenzen, atmosphärisch, auch von der Optik her. Inhaltlich nichts Neues, definitiv nicht. Solche Geschichten kennt man irgendwo schon, aber der Film bringt es gut rüber. Hauptrolle spielt Daniel Deadweiler, wie man aus zum Beispiel der Watchmen-Serie kennt oder auch aus Carry On und The Harder They Fall hat sie auch mitgespielt. Relativ ausdrucksstarke Darstellerin meines Erachtens. Und die bringt halt diese taffe Mutterrolle oder die Matriarchin echt gut rüber. Also den Film kann ich empfehlen. Ein nettes B-Movie in dem Sinne, aber halt auch kompetent umgesetzt, definitiv von einem Spielfilmdebütanten. Kann man sich angucken, wenn er seinen Weg nach Deutschland findet. Vielleicht kein Kaufkandidat, aber ein Leih- oder Streaming-Kandidat auf jeden Fall. 40 Acres. Würde ich 7/10 geben. Passt meines Erachtens. Habt ihr daran Interesse?
Ja, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Da könnte ich mal einen Blick riskieren.
Schließe ich mich an. Klingt ganz spannend. Ich habe gerade auch parallel schon mal bei Videobuster geschaut, aber da gibt es ihn noch nicht zum Ausleihen. Ja. Bin mal gespannt.
Ja, also wie gesagt, den kann man definitiv sich mal angucken. Habe ich nicht bereut. Würde ich mir auch wieder angucken, denn halt auf einem größeren Bildschirm als dem kleinen Sitzbildschirm vor mir. Aber auch da wirklich war ich gut involviert und hat Spaß gemacht. Ist auch R-rated, hat ein paar brutalere Szenen drin. Passt. Also das, so wie gesagt, ein kleines, hartes B-Movie in dem Sinne, aber auch mit vielen menschlichen Aspekten und einfach eine gute Mischung irgendwo. Okay, und dann möchte ich euch zuletzt auch nochmal She Rides Shotgun vorstellen. Ein Crime-Drama-Thriller. Auch aus dem Jahr 2025 in dem Fall. Da geht es um ein kleines Mädel, Polly. Die ist, nagelt mich nicht aufs Alter fest, irgendwie knapp über 10, hätte ich jetzt fast gesagt. Vielleicht 12, 13, aber auf jeden Fall noch definitiv minderjährig. Und eines Nachmittags hat sie Schulschluss, wird normalerweise von ihrer Mutter abgeholt. Die taucht aber nicht auf. Die Lehrerin spricht sie drauf an und sagt, hier Menschen, holt dich keiner ab und macht, ja, manchmal ist meine Mama zu spät und so. Die Mutter taucht nicht auf, stattdessen taucht ihr Vater auf, der wohl frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde, Nathan, gespielt von Taron Egerton. Und der nimmt sie quasi mit und sagt, hier komm. Und sie sagt auch, ne, alles okay, darfst du überhaupt hier sein, so ungefähr. Ja, ja, komm mit. Relativ schnell, das ist kein wirklicher Spoiler, weil es sich schnell geklärt. Es stellt sich heraus, das hört man durch Radioberichte oder so, dass die Mutter ermordet wurde und ihr Lebensgefährte. Klar spielt der Film in den ersten 10 Minuten damit, hat der Mann das jetzt getan, weil er ja ein Krimineller ist und die Tochter jetzt entführt oder so. Aber tatsächlich kommt so ein bisschen heraus, dass er von Leuten gejagt wird, die Skinheads, hauptsächlich Neonazis und so, mit denen er sich im Knast eingelassen hat, die haben ihn währenddessen beschützt, aber er hat sich irgendwann von ihnen losgesagt und als er sich dann losgesagt hat und entlassen wurde, haben die ihn quasi zum Abschuss freigegeben, aber wie es in solchen Kreisen wohl scheinbar manchmal ist, haben sie nicht nur ihn zum Abschuss freigegeben, sondern zuerst seine Familie, um ihm halt erstmal noch so seelischen Leid zuzufügen, bevor er dann letztendlich natürlich auch den Tod finden soll. Dementsprechend kam er nicht rechtzeitig, um seine Frau zu retten, versucht jetzt aber Polly zu retten. Natürlich sind die Cops auch hinter ihm her und das FBI, weil natürlich jeder glaubt, dass er es ist. Es gibt einen Beamten, der ihm so ein bisschen auf die Spur kommt und sich so ein bisschen näher mit dem Fall beschäftigt, auch über das Oberfläche hinaus, John Park. Der kommt auch dahinter, halt wer hinter ihm her ist, weil natürlich es kommt zu einzelnen Auseinandersetzungen, wo auch rauskommt, dass quasi ein Crime-Boss dahinter steckt. Das Ganze spielt in New Mexico, hat so ein Breaking Bad-Vibe, sage ich mal, weil es auch um so eine große Meth-Farm geht, die draußen in der Wüste ist und der King of Slaptown sozusagen, so eine geheimnisvolle Figur, der kontrolliert da halt alles und der hat halt auch diesen Hit beauftragt sozusagen. Und die beiden reisen halt durch die Gegend, versuchen halt zu entkommen Richtung Grenze zum Mexiko. Und ja, da sie entfremdet sind, müssen sie natürlich auch zusammen wachsen währenddessen. Und tatsächlich, der John Park, der sie als Cop verfolgt, ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler, spielt halt auch mit dem Gedanken, ob man ihn nicht vielleicht umswitchen kann, dass er sich quasi gegen den King of Slaptown wendet und quasi den aufspürt und tötet. Und stattdessen retten wir seine Tochter oder so. Oder wenn er es überlebt, kriegt er Immunität oder so. Also versucht so ein bisschen jeder gegen jeden zu seinem eigenen Vorteil zu taktieren, das Ganze. Guter Film, muss ich sagen. Was vor allem tatsächlich an den Darstellern liegt, an den beiden Hauptdarstellern und der Chemie einfach miteinander. Also die kleine Anna Sophia Heger, die Polly spielt, absolut großartig. Also die von der Unsicherheit über bestimmte dramatische Szenen und so, richtig gut. Ich hatte geguckt, sie hat kaum was vorher gemacht. Richtig gute Schauspielerin. Und die hat theoretisch echt noch eine gute Karriere vor sich. War ich echt begeistert von. Wie schon lange nicht von einer Kinderdarstellung, wo ich sagte, richtig gut. Taron Egerton ist auch echt gut in der Rolle. Er ist klar über, die Sachen sind ihm über den Kopf gewachsen. Er ist halt auch gewalttätig, klar, aber versucht halt alles irgendwie in den Griff zu kriegen, tätowiert, hat sich auch den Kopf rasiert und so. Und man merkt halt, er ist total verzweifelt und dementsprechend auch zu verzweifelten Sachen bereit. Und funktioniert gut. Es gibt ein paar Nebendarsteller, klar, wie gesagt, John Park wird von Rob Yang gespielt, Odessa Azon, die man unter anderem aus dem Hellraiser Remake kennt und so, die spielt auch mit. Und so ein paar bekannte Gesichter tauchen auf, aber jetzt keine überaus bekannten Gesichter. Auch der Oberbösewicht oder der King of Slaptown wird von John Carroll Lynch gespielt. Der Name sagt einem wahrscheinlich nicht viel, aber der hat auch so ein Gesicht, das man in mehreren Filmen schon gesehen hat. Sei es in Fargo oder The Founder oder so, kommt einem sofort bekannt vor. Und der spielt halt auch so einen sehr bösen, einschüchternden Film. Ich muss auch sagen, innerlich, klar, gibt es auch nichts Neues oder so. Der Film geht knapp 2 Stunden. Aber ich war, wie gesagt, dank der Beziehung zwischen den beiden Darstellern, zwischen dem Vater-Tochter-Gespann, auf jeden Fall immer involviert in den Film. Er hat auch einzelne Prügeleien mit drin und am Ende auch, wenn es natürlich auch in Richtung Meth-Farm geht oder so, auch einen etwas größeren Showdown in dem Sinne, weil natürlich das FBI auch ins Spiel kommt oder so. Aber es ist halt kein Actionfilm in dem Sinne. Es ist ein dramatischer Thriller mit so, wie gesagt, so von dem New Mexico-Vibe, diesen Breaking Bad-Flair, weil auch da ein Wohnmobil rumsteht und so, wo Meth drin gekocht wird. Aber ich mochte den Film echt gern. Beim zweiten Mal gucken könnte er vielleicht ein bisschen verlieren. Spontan würde ich ihm aber auch locker eine knappe 7/10 geben, weil, wie gesagt, so an sich ist jetzt nicht so berauschend, aber gute Darsteller, gute Beziehung, nicht langweilig, hätte natürlich auch vielleicht 10, 15 Minuten kürzer sein können, aber ich fühlte mich durch die Darsteller einfach immer gut mitgenommen und dementsprechend kann ich da aber auch Empfehlungen für aussprechen. She Rides Shotgun bekommt von mir auch Empfehlung, knappe 7/10. Wie sieht es da bei euch aus?
Ja, ebenfalls Interesse dran. Klingt auch sehr interessant. Da hatte ich jetzt bei Videobuster auch gerade schon Glück. Da ist zumindest schon mal eine DVD mit einem noch unbekannten Erscheinungstermin gelistet. Aber ich habe ihn jetzt zumindest schon mal auf der Liste. Dann vergesse ich ihn auch nicht. Und wie du schon gesagt hast, also der klingt durchaus spannend und interessant.
Ja, geht mir auch so. Habe ihn auch mal auf meine Watchlist gepackt.
Gut, gut. Jo. Somit bin ich durch für heute.
Okay, dann Wolfgang, kannst du gleich weitermachen.
Ja, und das trifft sich ganz gut, weil die Überleitung von guten Kinderdarstellern, die habe ich jetzt dann auch in meinem ersten Last Scene nochmal. Ich habe mir The Florida Project von Sean Baker angeschaut aus dem Jahr 2017. Und da geht es auch primär um Mooney, die in ihre ersten Schuljahre hat und jetzt gerade Sommerferien hat, gespielt von Brooklyn Prince. Und die lebt mit ihrer Mutter in einem Motel, das pinkfarben angestrichen ist, das sich in Orlando in der Nähe von ist es Disney World oder Disney, wie auch immer, was auch immer in Orlando ist, dieser Disney Park, um in diesem Kosmos ist eben auch dieses etwas triste Motel, das primär von Leuten bewohnt wird, die knapp vor der Obdachlosigkeit sind, und da lebt Mooney mit ihrer Mutter eben in einem Zimmer, und in diesem Motel, beziehungsweise auch in den umliegenden Motels, gibt es mehrere solche Konstellationen mit Familien und Kindern, und nachdem gerade Sommerferien sind, treiben sich die Kinder da auf dem Motelgelände rum, und in dem hinter dem Hotel liegenden Grün- und Sumpfland, und betteln teilweise die Leute an, um sich ein Eis kaufen zu können in den Sommerferien, ja. Und es steht halt in diesem krassen Kontrast zu diesem heile Welt Disney Park, der da direkt in ihrer Nachbarschaft ist. Man sieht auch immer wieder nachts dann oder abends das Feuerwerk aus dem Park, und ihnen bleibt nur von Balkon oder von der Terrasse von dem Hotel darüber zu schauen und von dieser heilen Welt zu träumen. Wie gesagt, der Film spielt in den Sommerferien. Wir begleiten auch die Figuren einfach durch ihren Tag oder durch diese Sommerferien. Primär in der Tat die Kinder, die sich da im Hotel oder in dem Motel herumtreiben, auf den Treppen spielen, im Pool planschen, durchaus auch das ein oder andere anstellen dabei. Beobachtet werden sie da von Bobby, dem Manager des Motels, der von Willem Dafoe gespielt wird, und der ist zwar ein recht grummeliger und mürrischer Zeitgeselle, hat aber durchaus für seine ganzen Bewohner im dem Motel durchaus versucht, ihnen zu helfen nicht das Leben noch unnötig schwer zu machen. Er spielt sich jetzt nicht als großer Retter auf, aber er ist einfach, fungiert so ein bisschen als Aufpasser, auch unter anderem für die durchaus größere Zahl an Kindern, die sich da rumtreibt. Das sieht man zum Beispiel auch mal, gibt es eine Szene, wo sich dann irgendwie so ein schmieriger Typ an die Kinder heranmacht und den er dann durchaus sehr stringent und hart vom Hof befördert, bevor er sich da an die Kinder ranmachen kann. Und der halt hier so ein bisschen über alles wacht, was in dem Motel passiert. Moonies Mutter, Haley, hat es auch nicht leicht. Wie gesagt, hauptsächlich wird das Motel von Leuten bevölkert, die knapp an der Obdachlosigkeit vorbeischrammen. Was man auch so in der Geschichte so ein bisschen erfahren ist, die Leute dürfen im Motel keinen festen Wohnsitz aufbauen, weil es eben ein Motel ist. Und da gibt es dann auch diverse Absprachen mit den umliegenden Motels, dass eben die Familien dann oder die alleinerziehenden Elternteile dann einfach mal für eine Nacht ausziehen, in ein anderes Motel einchecken und ihre Sachen in irgendeinem Abstellraum lagern und am nächsten Tag wieder zurückkommen, um eben dieser Vorgabe zu entsprechen, dass sie keinen Wohnsitz aufbauen dürfen. Haley hat natürlich auch durchaus immer Schwierigkeiten, an die Miete für das Zimmer zu kommen, was sie dazu bringt, unter anderem Parfüm, das sie irgendwie zu Großhandelspreisen einkauft, vor den eher luxuriösen Hotels versucht, an den Mann zu bringen, und lauter solche Geschichten, oder Tickets für den Disney-Park irgendwie sich zu erschleichen und dann wieder teuer weiter zu verkaufen. Also auch da durchaus ja so ein bisschen eine problematische Geschichte und Perspektive. Ja, wie gesagt, der Film begleitet einfach seine Personen da über diesen Sommer hinweg. Der ist jetzt nicht unnötig noch in dramatische Sphären hochgezogen. Also es reicht schon, wie schwer das Leben für die einzelnen Familien und Personen eh schon ist. Da braucht es jetzt nicht irgendwie noch irgendwie sonstige Schicksalsschläge oder Ereignisse, die das noch verschlimmern, sondern das ist eher so eine ja, Gegenwartsaufnahme und eher fast schon so ein dokumentarischer Blick da auf diese Motels, die sich da an einem Highway an entlang reihen und da in diesem Kosmos von Disney World sich begeben. Es gibt unter anderem das Motel hat den schönen Namen The Magic Castle und irgendwann kommen auch mitten in der Nacht mal ein frisch vermähltes Ehepaar an, das ja sich in einem schönen Honeymoon-Hotel wähnt und dann eben in diesem eher tristen Motel landet. Also ja, ganz interessant oder ganz witzig zu sehen. Wie gesagt, eher so eine gesellschaftliche Beobachtung. Ich muss gestehen, mich hat der Film echt tief beeindruckt und mitgenommen. Insbesondere aber auch die Darstellung von Willem Dafoe in dem Film als Motel Manager, der für die Rolle ja auch für einen Oscar nominiert worden ist. Einfach grandios. Die Kinderdarsteller auch extrem gut. Allen voran, wie gesagt, Mooney, die so ein bisschen ja, die Hauptrolle oder unsere Identifikationsfigur in dieser ganzen Geschichte ist. Und auch Bria Vinade, ich weiß nicht, wie man sie genau ausspricht, die Hayley spielt, auch die ist wirklich. Spielt ihre Rolle klasse und ist mit all den Problemen, die sie hat und doch durchaus sympathisch und versucht ihrer kleinen Tochter doch auch ein schönes und behütetes Leben zu ermöglichen, auch wenn es durchaus herausfordernd und nicht einfach ist. Ja, wie schon gesagt, mich hat er irgendwie total gepackt und mitgenommen. Es ist jetzt kein Film, wo viel passiert, sondern wie gesagt, es ist eher so eine Beobachtung und so ein dokumentarischer Charakter. Aber wer da ja Interesse dran hat, dem sei The Florida Project dringend ans Herz gelegt und wertungstechnisch wäre ich da bei einer echt starken 9 von 10 Punkten. Ja, wie schaut es bei euch aus? Interesse dran?
Nicht ganz so. Also es ist so ein Titel, den habe ich auf dem Schirm auf jeden Fall. Der ist ja einigermaßen bekannt, sage ich mal, der Titel zumindest, der Film. Aber so von der Materie, es klingt gut, was du erzählst und
Ja,
theoretisch würde ich es mir auch irgendwie mal angucken, aber ich habe mich auch bisher noch nicht so durchringen können, da wirklich mal hinterher zu gehen, um zu gucken, überhaupt, wo man den kriegt oder ähnliches. Ich glaube, du hast die Second Sight-Scheibe
genau.
geholt. Genau, ich habe gesehen, dass die erschienen ist und sah auch ganz nett aus, aber ich würde den vielleicht mal irgendwie leihen oder im Streamingdienst gucken, weil ich da irgendwie unsicher bin, ob
Ja,
das
das
jetzt.
ist halt echt so auch so ein Film. Also du musst da halt schon ein bisschen auch wieder in der Stimmung ungefähr sein. Das ist jetzt nicht so, schaue ich mir jetzt an und la la la, tolle Unterhaltung. Das ist er halt nicht, auch wenn, wie gesagt, die Charaktere durchaus mit all ihren Ecken und Kanten durchaus aus liebenswert sind. Aber es ist halt schon auch eher so ein problematischer Blick auf diese Unterschicht, die es ja in den USA wirklich gibt und die da ja wirklich auch ja, zugegen ist. Und man sieht es, oder es kommt im Film dann teilweise auch ein bisschen durch, weil die Motels dann halt auch alle so Absprachen untereinander haben, dass wenn diese eben für diese eine Nacht woanders hin müssen, dass sie da halt irgendwie eine feste Übernachtungsrate haben oder so, was dann irgendwann auch mal zu Problemen führt, weil sich einer nicht dran hält und lauter so Sachen. Also das ist kein spaßiger Film, den man sich da anschaut, sondern schon durchaus auch ein bisschen schwerere Kost, wenn man so diese ganzen wenn man so ein bisschen im Hinterkopf auch immer hat, dass das eben halt durchaus sehr hart an der Realität ist, das Ganze.
Ja, ich habe nach dem irgendwann mal 2018, 2019 versucht, den anzugucken, aber meins war es nicht. Ja. War tatsächlich mein Film, den ich abgebrochen habe. Und
oh, aber du warst ja auch kein Anora-Fan.
Nee, auch genau. Ja, bin kein Sean Baker-Fan.
Ja, den fand ich nämlich ähnlich stark. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Schauen, was ich da jetzt als nächstes anschaue, weil ich der durchaus ja auch ein paar so Filme gemacht hat, die durchaus ja den einen oder anderen Preis auch schon gewonnen haben. Ja. Bin ich gerade so ein bisschen am Gucken, aber ja.
Ja, Sean Baker ist Geschmackssache, würde ich auch sagen. Ja, absolut. Hattest du Red Rocket schon gesehen?
Nee, ich habe nicht bis auf Florida Project und Anora, also Anora war wirklich das Erste, was ich auch von ihm gesehen hatte. Was ich jetzt auf dem Schirm hatte, war Tangerine, den gibt es, glaube ich, bei Videobuster und er hat mit Red Rocket ist der mit Robert Pattinson, oder?
Nee. Simon Rex spielt da mit und Susanna Swami, glaube ich. Also, aber kein berühmter. Der war ganz nett, den habe ich mal gesehen, aber ist halt auch so. Ist jetzt kein Film, wo ich sage, ja, der ist groß zu empfehlen. Ist halt so eine schwarze Komödie, Drama und sowas. Also der war aber jetzt einigermaßen zugänglich, würde ich sagen. Aber da wird auch, glaube ich, die Meinung auseinandergehen von Person zu Person.
Ja, ich bin an einen, bin ich jetzt irgendwie die Tage noch hingestolpert, mehr oder weniger. Ach, da fällt mir der Name jetzt spontan nicht ein. Da geht es um einen chinesischen Einwanderer in New York, der irgendwie innerhalb von einer Nacht Geld verdienen muss, um seinen Schleusern irgendwie das Geld zurückzuzahlen und da halt irgendwie eine Nacht lang mit beobachtet. Takeout heißt der.
Okay.
Aber ja, mal gucken.
Ja.
Okay. Gut. Dann so viel zu Florida Project. Und ja, was ich mir noch angeschaut habe, ist ja mehr oder weniger der krasse Gegensatz. Eine Comic-Verfilmung, The Fantastic Four First Steps. Ja. Machen wir es kurz. Hat mich enttäuscht.
Okay.
Der ist ja durchaus gelobt worden, sage ich mal, so im Allgemeinen. Ich fand den nicht wirklich gut und muss fast schon sagen, ich habe die jetzt auch schon 15 Jahre nicht mehr gesehen, ich habe extra nachgeschaut, aber irgendwie hatte ich die Jessica Alba Fantastic Four Filme irgendwie, hatten die mehr Unterhaltungswert, glaube ich, wie First Steps. Und ich weiß nicht, wieso mich der so negativ getroffen hat. Inhaltlich, ja, die Fantastic Four sind schon etablierte Superhelden. Reed Richards und Sue Storm, die von Pedro Pascal und Vanessa Kirby gespielt werden, die auch in der Tat so ein bisschen das Highlight des Films sind, weil die wirklich gut miteinander harmonieren und ihre Rollen sympathisch spielen. Die beiden stellen fest in der Öffnungssequenz des Films, dass sie ein Kind erwarten und auf der anderen Seite ist aber auch ein galaktisches Wesen, das dann schon den tollen Namen Galactus hat, dass die Erde zerstören will und als Bote kommt da eben auch wieder der Silver Surfer, der den Leuten quasi mitteilt, dass ihr Planet demnächst zerstört wird. Die Fantastic Four machen sich dran, mit ihrer tollen Weltraumrakete, die bereitsteht, den Silver Server zu verfolgen und versuchen, Galactus aufzuhalten. Und der stellt sie vor eine Entscheidung, die sie so nicht annehmen wollen oder können. Und was damit oder was die Erde demzufolge weiter in Gefahr bringt. Und man versucht halt, die Zerstörung des Planeten aufzuhalten. Wie schon gesagt, Pedro Pascal, Vanessa Kirby als Reed Richards und Sue Storm, echt sympathisch. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, ist Joseph Quinn, der bei Stranger Things, glaube ich, auch mitspielt, das heute schon mal genannt worden ist. Ich kenne den nur, glaube ich, von Gladiator 2, wo er einen von den Imperatoren gespielt hat. Aber fand ich eine absolute Fehlbesetzung als Johnny Storm. Der hat irgendwie so den Charme eines Serienkillers irgendwie, irgendwie dann überhaupt nicht funktioniert in dieser Konstellation mit diesen vier Superhelden, die ja so eine Familie und durchaus eine sympathische Einheit darstellen sollen, und da sticht er halt einfach so negativ raus. Also der ist irgendwie, fand ich ganz, ganz furchtbar und schlimm als Besetzung, und hat mir, das war auch so der Hauptgrund, der mir den Film dann irgendwie total mies gemacht hat. Und dann der andere Punkt, den möchte ich jetzt nicht spoilern, aber das ist diese Entscheidung, vor die wir irgendwie gestellt werden. Ja, da kommt so eine persönliche Abneigung dann von mir auch noch zu gewissen Filmgenres dazu. Wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht genauer spoilern, aber das ist dann irgendwie, hat mich dann halt auch irgendwie unzufriedenstellend zurückgelassen. Was toll ist an dem Film, das muss man ihm durchaus zugute halten, ist die Ausstattung und das New York mit diesem teilweise nostalgischen Geräten und Devices, die so ein bisschen an die 60er, 70er, 50er zurückerinnern, und dann aber halt kombiniert mit modernen und futuristischen Elementen. Das haben sie echt toll gemacht. Also das funktioniert echt super. Das Set-Design ist toll, aber die Story ist halt irgendwie, hat mich nicht mitgenommen. Und wie gesagt, eine persönliche Abneigung von mir kam da halt auch noch einfach dazu. Und das hat dann den Film nicht funktionieren lassen bei mir. Und das mag dann bei dem einen oder anderen eben anders sein. Ich war eher enttäuscht, und wie gesagt, Joseph Quinn, absolute Fehlbesetzung, weiß ich nicht, wer die Entscheidungen durchgewunken hat, und er verhält sich teilweise ja auch noch wie ein Serienkiller, indem er sich da teilweise in sein Zimmer einsperrt und da irgendwelche versucht, irgendwelche Dinge herauszufinden. Also das hat das Ganze ja dann nochmal weitergetrieben, und hat mich zumindest nicht unterhalten, und wertungstechnisch, weil zumindest ja Pedro Pascal, Vanessa Kirby ganz, ganz solide sind und die Ausstattung toll waren oder toll ist, 5 von 10, aber das auch schon eher mit Hängen und Würgen. Ja, bei euch ist ja eh kein Interesse da an Comic-Verfilmungen, würde ich mal
nicht
so
mehr
einfach feststellen.
Nicht mehr.
Ja,
ich bin da auch schon so ein bisschen raus, muss ich auch sagen. Ich habe ja schon Thunderbolts hieß das, glaube ich, ne, abgebrochen, weil ich dann irgendwie kein Interesse dran hatte. Tatsächlich, wie du selbst sagst, die Optik wäre so das Einzige gewesen, also so dieser Retro-Flair oder Retro-Charme, der mich da an denen rangeführt hätte. Aber ja, letztendlich habe ich auch keinen. Ich hätte auch den im Flieger gucken können, aber dachte ich auch so, ah, nee.
Ja, und, du hättest auch Thunderbolts die Post-Credits-Szene anschauen können, da hättest du sie auch gesehen.
Ja, also wie gesagt, da ist mein Interesse inzwischen auch so weit von. Aber früher war es so, ja, DC war schon noch viel cooler, aber auch Superman reizt mich auch nicht mehr, jedenfalls nicht das, was da aktuell rausgekommen ist. Ich bin da auch gerade echt drüber weg über diese Comic-Geschichten, zumindest diese großen Mainstream-Comic-Dinger. Und dementsprechend, ja, nee, erstmal nicht.
Was mich halt auch stört im Endeffekt, es ist halt, denen fällt auch nichts Neues ein. Es gibt so viele Comics, ne? Und wieder ist es Silver Surfer und Galactus. Das hatten wir schon. Warum kann ich nicht mal irgendwas raussuchen, was es noch nicht gab? Wo die Leute sagen, oh, ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber wenigstens kenne ich die Story noch nicht. Oder es gibt einen Bösewicht, der vielleicht irgendwo noch nicht so häufig aufgetaucht ist oder irgendwas. Nein, es wird immer das Gleiche ausgesucht. Ja, und das ist das, was mich echt irgendwo ermüdet.
Und,
mach ruhig.
Ja, genauso bei dem neuen Avengers-Film, dass Dr. Doom der Böse ist.
Ja.
Aber ja, er wird von Robert Downey Jr. gespielt. So, ja, das ist ein tolles
Stunt. Ja, das da kriegen sie ihr ganzes Multiverse geschwurbelt, das verwursten.
Kurz aber es ist halt auch wieder Dr. Doom, ne? Wie er sagt, es ist halt auch kein Bösewicht, wo man sagt, okay, den kenne ich nicht, aber der könnte wenigstens interessant sein.
Ja.
Und Dr. Doom hat man jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Und wo ich auch denke, ja, toll, na, tolle Wurst.
Und
ganz kurz noch
zu Joseph Quinn und Vanessa Kirby spielen dann in Avengers übrigens auch mit.
Naja, wahrscheinlich, klar.
Ja, ist sicher, steht dabei schon.
Kurz noch zu Silver Surfer, Julia Garner, hatte ich mir durchaus ein bisschen was versprochen auch, weil ich die eigentlich aus Ozark eigentlich auch ganz, ganz gerne mag, aber auch total verschenkt, also das hat auch gefühlt jeder spielen können, also da ist irgendwie keine Persönlichkeit drin oder so, das ist halt irgendwie so.
Kann man vielleicht aber auch einen Großteil auf den Regisseur dann schieben, oder? Wenn er das nicht hinbekommen hat, das entsprechend auch umzusetzen.
Weiß ich nicht. Also ja, das ist halt einfach, sie ist da, also man kennt sie ja auch kaum mit weil sie da ist ja eher nur Motion Capturing und dann mit CGI Silber überzogen oder so. Und auch nicht wirklich was dahinter oder was irgendwie eine tolle Performance gewesen wäre.
Und Jennifer Garner kann es ja noch, das wissen wir ja spätestens wieder seit Weapons und so, also deswegen ist es, aber klar, da war sie halt, sah man ja schon jeden Fall, da ist eine durchweg Motion Capture, CGI übergestülpt und ja, was will man da auch viel von erwarten und ich glaube nicht, dass das Drehbuch ihr so tolles Material da gegeben hat als Silver Surfer.
Ja, aber so viel dazu, wie gesagt, ich habe mir mehr erwartet, aber war dann echt enttäuscht danach.
Gut,
das so viel zu meinem Last-Scene.
Wunderbar, dann fange ich mal an und ich habe zwei Sachen angeguckt. Einmal habe ich mir angeguckt Snack Shack, gibt es aktuell auf Netflix, Regie Adam Remeyer, der auch den von mir sehr geschätzten Film Dinner in America gemacht hat. Snack Shack ist ein klassischer Coming-of-Age-Film, coole Musik, spielt 1991, also schöne Zeit in Anführungsstrichen, keine Handys, keine Computer. Es geht um zwei Freunde, die beiden 14-jährigen AJ Carter und Moose Miller, die beide Entrepreneurs sind, also Geschäftsmänner, und sie versuchen sich mit verschiedensten Geschäftsideen etwas dazu zu verdienen. Illegale Hunderennen, Brauen von eigenem Bier. Also sie sind gut dabei. Leider ist ihr Papa Richter und ihre Mama auch jetzt nicht unbedingt sehr wohlgesonnen, was ihre Geschäftsaktivitäten anbelangt. Und so, als das dann auffliegt, werden sie erstmal mit Hausarrest bestraft und dazu verdonnert, sich Sommerjobs zu suchen, normale Sommerjobs. Und ein älterer Freund von den beiden, Shane, ein zurückgekehrter Armeeveteran aus dem Golfkrieg, erzählt ihnen, dass er Rettungsschwimmer im städtischen Freibad ist und dort der Imbissstand neu vergeben wird. Und die beiden bewerben sich, versuchen herauszufinden, was man denn so ja, bezahlen muss dafür. Bekommen irgendwie mit, dass so 3.000 Euro wohl aktuell das Höchstgebot sind und nehmen dann irgendwie ihre ganzen Ersparnisse zusammen und bei der Vergabe in der städtischen Auktion legen sie das Geld auf den Tisch, um dann leider erfahren zu müssen, dass das Höchstgebot bei $300 lag. Aber nichtsdestotrotz haben sie den Zuschlag und verbringen ihre Zeit im Endeffekt jetzt damit, irgendwie diesen Kiosk zu betreiben. Und neben AJ zieht ein Mädchen ein, Brooke, die ist die Tochter eines Soldaten und nur vorübergehend in der Stadt. Und wie es in so Filmen einfach üblich ist, eine Frau zwischen zwei Jungs, Bullying von irgendwelchen Halbstarken. Also es ist alles dabei, was so ein Coming-of-Age-Film braucht. Und das Ganze ist einfach schön inszeniert, leicht, mit ja ein bisschen einem emotionalen Ende natürlich. Es gibt keine großen Überraschungen, aber das Ganze ist einfach wunderbar leicht und nett in Szene gesetzt, hat einen netten Soundtrack, keine bekannten Lieder, aber einfach, es passt alles. Die Stimmung im Freibad kommt gut rüber und ähnlich wie bei Dinner in America, den ich auch schon anhand einfach der Darsteller mochte und der Atmosphäre. Gleiches gilt für Snack Shack. Deswegen, wer Dinner in America gesehen hat und mochte, kann auch Snack Shack eine Chance geben. Es ist kein perfekter Film. Es passiert tatsächlich nicht viel. Aber es ist wunderbar anzugucken. Ist auch mit einer Laufzeit unter 2 Stunden gut ansehbar. Die Darsteller sind klasse. Von daher nicht perfekt. Eine 7/10 würde ich vergeben. Mehr muss man, glaube ich, auch nicht drüber wissen. Und ist ein schöner Abhängfilm. Und Netflix, Snack Shack, wer Bock hat, einfach mal gucken. Interesse, mein Wolfgang, du hast leider kein Netflix.
Ja, ich hätte Interesse dran, aber halt kein Netflix.
Könnte aber sein, dass es den auch so gibt. Musst du mal schauen.
Ja, muss ich mal gucken.
Ich habe Netflix, ich mochte Dinner in America und somit habe ich auch definitiv Interesse. Klingt alles ganz gut, was du erzählt hast.
Ja.
Und werde ich mir mal angucken.
Ja, also wie gesagt, wenn man dementsprechend in Stimmung ist, wunderbar. Also kann man gut weggucken. Deswegen, wie gesagt, man muss auch gar nicht viel drüber erzählen. Es ist auch handlungstechnisch passiert natürlich auch nicht viel. Und von daher gehe ich gleich zu meinem nächsten Film über, den ich mal wieder ausnahmsweise im Kino gesehen habe. Und ich habe mir Predator Badlands angeguckt. Und wie wir ja alle, oder ich denke, wir haben alle den Trailer gesehen. Und auch mir ging es so, dass ich dachte, na, ich weiß ja nicht. Der Trailer selber hatte eine Optik, die ich jetzt nicht hundertprozentig gut fand. Aber ich habe halt Prey, denke ich, wie ihr auch gesehen, und dachte auch, geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Und ich habe dann leider auch noch im Vorfeld erfahren, dass es irgendwie eine Figur gibt, die so netterweise mit Baby Yoda umschrieben wurde. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Und deswegen waren meine Vorbehalte natürlich noch größer. Und um es erstmal inhaltlich irgendwie anzugehen, es ist geht um Deck, einen Yautja-Jungen, also ein Mitglied eines bestimmten Clans, der Predator. Und er ist eher klein gewachsen, sucht die Anerkennung seines Vaters. Im Intro mehr oder weniger lernen wir ihn und seine Familie kennen auf eine bestimmte Art und Weise, die ich hier auch nicht spoilern möchte, weil das einfach ziemlich gut in Szene gesetzt ist, der dann, um sich praktisch die Anerkennung seines Stammes zu bekommen, einen bestimmten Gegner töten muss oder aussuchen soll. Und er entscheidet sich, dass er den Kalisk jagt, einen scheinbar unbesiegbaren Spitzenpredator auf dem sogenannten Todesplaneten Genna. Und als er dort landet, stürzt er ab und kann sich gerade noch im Endeffekt vor schon den ersten Angriffen in Rettung bringen, als er von einer, ja, netten jungen Dame, nennen wir es mal, angesprochen wird, die gefangen ist und festhängt. Und er widerwillig verbündet er sich mit Tia, wo sich herausstellt, oh, ein kleiner beschädigter Androide aus der Weyland-Yutani Corporation. Die Weyland-Yutani Corporation kennen natürlich alle als ja, Mother- und Alien-Organisation, die hier mal wieder in Predator auftaucht und hier eine Verbindung herstellt, die sich bestimmt, denke ich mal, in zukünftigen Filmen auch niederschlägt. Und zusammen versuchen die zwei nicht nur Tias Beine wiederzufinden, sondern natürlich auch den Kalisk. Und dabei taucht ein kleiner Verbündeter auf, Bud genannt, der ja auch ein Wesen dieses Planeten ist und die näheren ja, Umstände seiner Verbindung zum Skalisk werden dann auch noch nach und nach offenbar. Möchte ich jetzt aber auch nicht näher drauf eingehen. Also, wie soll ich sagen? Es ist insofern ein Film, den man sich anschauen sollte, weil er tatsächlich ein netter Buddy-Movie ist, aber eigentlich ist es kein Predator-Film. Das ist, glaube ich, so die Hauptsache, die es für mich irgendwo ausgemacht hat. Wenn man das Ganze akzeptiert, dann glaube ich, dass es einfach tatsächlich ein ziemlich guter, spaßiger Action-Abenteuer-Film ist, der das Baby-Yoda-Wesen taucht zum Glück nicht allzu oft auf, auch wenn es dann noch eine ziemlich wichtige Rolle zum Ende hin spielt. Aber die, ja, die Chemie zwischen Tia und Deck, Tia gespielt übrigens von Elle Fanning, ist einfach ziemlich gut. Die Späßchen sind auch einigermaßen unterhaltsam und insgesamt einfach die Action ist ziemlich klasse und auch recht gut in Szene gesetzt. Weswegen das tatsächlich, wie gesagt, wenn man es nicht als klassischen Predator-Film sieht, unglaublich unterhaltsam war und ich deswegen auch nicht von der Enttäuschung sprechen kann. Enttäuschung ja, weil es kein wirklicher Predator-Film ist, aber gleichzeitig auch Enttäuschung nein, weil es einfach ein ziemlich unterhaltsamer Film an sich war. Deswegen würde ich eine knappe 8 von 10 vergeben. Wie gesagt, mit bisschen Einschränkungen bei bestimmten Sachen, aber im Endeffekt bin ich mit einem guten Gefühl aus dem Kino gegangen und das, denke ich, ist das Wichtigste und das Ende war auch nochmal nett, hatte auch nochmal ein schönes Späßchen mit dabei, wo bestimmt dann auch interessant wird, wie das weitergeht und was natürlich auch für mich ziemlich unterhaltsam war, sind die ganzen Easter Eggs, die dann auch noch versteckt sind und ja, das fand ich auch ziemlich unterhaltsam. Deswegen knappe 8 von 10 von mir für Predator Badlands. Und Stefan, du hast ihn auch gesehen.
Genau, ich war auch im Kino während meines Urlaubs und war auch gut unterhalten. Ich komme, um das vorwegzunehmen, auf eine gute 6 von 10. Ich stimme dir da weitestgehend auf jeden Fall zu. Es ist kein klassischer Predator-Film, definitiv nicht. Er war mir tatsächlich auch ein bisschen zu disneyfiziert, um das mal so zu formulieren. Einfach ja, er war, wie du selbst sagst, er war mehr, also definitiv jugendfreundlich im Sinne, dass er Kampfszenen drin hatte und ein paar Härten drin, aber es floss nie Blut, weil es keine Menschen waren. Und die Baby-Yoda-Geschichte, klar, na, ja, eindeutig. Aber ansonsten wirklich unterhaltsame Kost. Ich fand ein paar inhaltliche Sachen ganz nett. Auf jeden Fall, du hast das ja erwähnt, wie es dazu kommt, dass der Predator oder unser Hauptprotagonist in dem Fall zu diesem Planeten kommt. Man kann dazu ja auch sagen, es ist ja kein Spoiler, auch weil es am Anfang gesagt wird, normalerweise sind die, wie heißen die, Yutias?
Ne? Ja, Yutias, ja.
Yutias, die sind ja so eine Spartaner-ähnliche Gemeinde, wo die Schwächsten aussortiert und getötet werden und eigentlich nur die starken, unbeschädigten sozusagen oder die Alpha-Wesen sozusagen überleben. Und er hat es ja auch geschildert, ist kleiner, ist ein bisschen schwächer und so. Und dementsprechend steckt da eine Menge hinter, dass er nicht nur eine Jagd im Sinne von grundsätzlichem gehen muss oder überleben muss überhaupt, sondern auch da er seiner Familie sich beweisen muss. Der Vater und es gibt auch einen Bruder, da will ich auch nicht ins Detail gehen, wie die in die Handlung reinspielen, Und als Gegenpol sozusagen gibt es nämlich auch bei Elle Fannings Figur als Tia auch eine Gegenfigur, familiärer in Anführungsstrichen Art, denn sie hat auch eine in Anführungsstrichen Schwester, ebenfalls ein Synth. Und da gibt es auch bestimmte Verbindungen zwischen den beiden im zwischengeschwisterlichen Sinne, wenn man das mal so umschreibt. Das fand ich alles ganz nett. Zumal Elle Fanning wirklich cool war in der Rolle, die war sympathisch. Auch ihr Character-Arc sozusagen, wie auch die, wie sich auch die Beziehung zwischen unseren Leads so entwickelt als Buddy-Movie und aber auch ihrer Schwester gegenüber, fand ich alles gut gemacht. Ja, man hätte ihn vielleicht ein bisschen kürzer fassen können. Gelangweilt habe ich mich nicht. Es waren halt viele, viele Action-Szenen. Weitestgehend eigentlich Action vorhanden. Die Effekte waren völlig in Ordnung. Auch den Planeten fand ich gut eingeführt. Die Action war Dynamik, alles gut. Aber wie gesagt, irgendwie fand ich ihn unterhaltsam, aber nicht so nachhaltig, dass ich eine höhere Wertung ziehen würde. Ich kann ihn definitiv empfehlen. Predator-Puristen werden ihn hassen und hassen ihn, glaube ich, auch schon.
Ja.
Aber unabhängig dessen ist es ein gutes Unterhaltungswerk, wo ich mich auch drüber freuen würde, wenn sie das vernünftig fortführen. Absolut. Nettes Ding. Die Synths, die Soldaten von Weyland-Yutani, die waren jetzt auch nicht viel besser als Stormtrooper von ihrer logischen Kampfweise her, wo man vielleicht auch hätte mehr erwarten können. Aber solche, wie gesagt, es waren ein paar Schwächen drin, meines Erachtens.
Ja, definitiv.
Als Unterhaltungsprodukt wirklich angenehm. Hab den Kinobesuch definitiv nicht bereut. Werde ich mir auch garantiert nochmal angucken, weil, wie gesagt, unterhaltsam ist er allemal und dementsprechend kriegt er auch von mir sozusagen Seal of Approval. Auch wenn meine Wertung ein bisschen unter deiner, Andreas,
ausgefallen ist. Ja, ist ja völlig legitim, verstehe ich auch. Wie gesagt, es ist halt einfach. Tatsächlich hatten die ja, war glaube ich auch die Maßgabe oder ist auch versucht worden, das Ganze mit einer niedrigen Freigabestufe zu machen, was ja in Amerika zum Beispiel oder in anderen Ländern auch gelungen ist mit einem PG-13. In Deutschland fanden sie es trotzdem nicht schön, dass das humanoide Wesen sind und es da halt ab 16 wurde, wobei ich auch sagen muss, wenn der rauskommt, werde ich den mit meinem Sohn angucken, weil da ist absolut nichts drin, was eigentlich der 16er Freigabe Not tut, aber wir haben halt das Problem, was halt glaube ich einfach die Grundlage in dem Fall ist, wenn du ab 12 machst, ist es halt automatisch eigentlich FSK 6 mit Eltern. Und das wollten sie, denke ich, halt einfach umgehen für die bisschen härteren Sachen, die drin sind. Ja. Aber also meiner wird jetzt 14, also dem traue ich das locker zu. Wie gesagt, da ist jetzt nichts sonst dabei. Und aber ich fand halt einfach insgesamt so bestimmte Sachen halt den Kampf da mit dem Powerloader so aus Alien, als Ripley gegen die Queen gekämpft hat und einfach so Sachen, wo einfach so viel drinsteckt oder auch die Waffen, mit denen die da gekämpft haben, die ja 1A den Sound von Aliens, von diesen Maschinengewehren da hatten, die da alle genutzt haben und so, da weiß ich nicht, aber da fühle ich mich dann immer irgendwie wieder zurückversetzt und das mag ich gern, wenn sowas aufgenommen wird. Und es war nie so aufdringlich oder so, sondern immer nett und irgendwie einfach unterhaltsam eingebunden. Und auch zum Beispiel, was ich halt eine absolut super Idee fand, dieses Ding, ich weiß nicht, wie das heißt, dass der Predator normalerweise auf der Schulter hat, dieses mit den drei Lasern, dass er ja sich erst verdienen musste sozusagen. Und dass er da aber da dieses eine Tier dafür benutzt hat, sozusagen als Biowaffe, die da genauso auf der Schulter saß, das fand ich schon sehr unterhaltsam irgendwie. Und so Kleinigkeiten, die haben mich tatsächlich angesprochen, weswegen ich dann auch von der Wertung tatsächlich eher bei der 8 dann war, ist ein bisschen niedriger und die Action halt wirklich gut war.
Ja, das stimmt.
Jo, gut. Wolfgang, wirst du gucken?
Ja, im Heimkino dann.
Ja.
Das ist mich dann auch so ein Kaufkandidat.
Absolut.
Prey hattest du ja schon angesprochen, den hatten wir ja im Ausgabe 216, hatten wir den auch alle besprochen und waren ja alle sehr angetan. Und Ja, wie du schon gesagt hast, im Trailer waren wir alle so ein bisschen skeptisch bei Badlands jetzt, aber also das, was ich jetzt gesagt habe, stimmt mich ja durchaus aus positiv und so auch. Ich habe jetzt bei der IMDb gerade geschaut, da steht er auch bei 7,5. Also das da.
Also er wird ja, nicht so schlecht aufgenommen, ja, wie gesagt. Also die meisten
weg dann von daher.
Ich mein, so viel Predator-Puristen gibt es auch nicht auf der Welt.
Nee, die meisten freuen sich halt über einen guten Actionfilm und das ist er. Und wie gesagt, durch das, dass er auch eine niedrigere Freigabe hat, ist natürlich auch, und ich sage jetzt mal unter Teenagern, kommt da wahrscheinlich mit den ganzen Sachen, mit den Gags und auch mit der Action einfach gut an und das macht sich bemerkbar.
Ja. Er hat natürlich viel CGI.
Ja, in logisch.
In einer Szene ist es mir auch richtig aufgefallen, im Gegenteil, weil ja viel CGI ist von den Landschaften und allem. Und in einer Szene, wo sie da am Wasserfall stehen oder so, was ja ein echter Wasserfall war, wo sie da auch immer gedreht haben, wo ich dachte, okay, das fällt jetzt auf, weil es einfach echt ist. Ja. Und dann dachte ich auch, okay, cool.
Schaut unnatürlich aus, wenn es echt ist.
Ja. Genau, so genau umgekehrt eigentlich. Normal fällt CGI auf, wenn es in Szenerien eingebettet ist. Und hier fiel das, also fiel mir halt so richtig auf, wo ich dachte, okay, da haben sie eine echte Kulisse genommen, auch nett.
Ja.
Ja, aber die Effekte waren gut. Also man kann auch nicht sagen, die sahen blöd aus.
Nee, also es war auch insgesamt... Ja, also es ist auch anders irgendwie zum Beispiel, wo ich sage, wie jetzt zum Beispiel wie der letzte Ant-Man oder so, der da in dieser komplett artifiziellen Nebenwelt oder was auch immer das war, da spielte, wo ich null Interesse dran habe. Aber hier mit so diesem Science-Fiction-fremden Planeten oder so, da kann ich gut mit leben. Oder jetzt bei sowas wie Tron in so einer Parallelwelt oder so, da gehört das irgendwie schon dazu. Und da bin ich froh, wenn es gute CGIs sind, die das gut umsetzen können. Da brauche ich nicht irgendwie so den Versuch, das irgendwie die Erde dann aussehen zu lassen wie in anderen Planeten oder so. Ja. Das funktioniert eh meistens nicht.
Richtig.
Ja, also von daher, Predator Badlands kann man gut gucken und ja, werde ich mir sicherlich auch die Scheibe besorgen, sobald sie rauskommt. Okay, so viel zu unseren Last Scene und so weiter und wir kommen zu unserer Hauptreview. Wir haben uns angeguckt From the World of John Wick Ballerina und bekommen erstmal eine Inhaltsangabe.
Genau, so viel Inhalt gibt es da nicht, aber was es gibt, werde ich euch mal kurz vorstellen. Die Ballerina, um die es geht, ist Eve. Die ist am Anfang des Films noch keine Ballerina, sondern ein Mädel, ein kleines Mädel, das mit ihrem Vater zusammen in einem schicken Haus einfach ist. Sie hat eine Ballerina-Figur, so eine Aufziehfigur, die, glaube ich, Tchaikovsky spielt. Und am Anfang des Films wird dieses Haus angegriffen von unbekannten, maskierten, schwer bewaffneten Leuten. Der Vater ist sehr wehrhaft und versucht, seine Tochter zu retten und zu verstecken, wird aber letztendlich umgebracht von einem mysteriösen Betty, gespielt von Gabriel Byrne in dem Fall. Und die Tochter überlebt das Ganze halt. Sie wird aufgefunden in einem Waisenhaus oder ähnliches, wird dort in Empfang genommen von einer Figur, die wir auch aus dem John Wick-Film kennen. Denn wie schon gerade erwähnt, vom Titel her spielt er im John Wick-Universum, nämlich Winston nimmt sie unter seine Flittiche, beziehungsweise bringt sie zu dem Clan der Ruska-Roma und dort wird sie aufgenommen und über die folgenden Jahre zu einer Tänzerin ausgebildet, aber gleichzeitig auch zu einer Attentäterin, / Killerin. Und sie lernt halt den Umgang mit Waffen, lernt Tanz nebenbei noch und wird halt immer weiter und immer stärker ausgebildet, hat aber natürlich den Drang, Rache zu vollziehen an dem Killer oder den Killern ihres Vaters. Sie wird irgendwann, in den Außeneinsatz geschickt, als sie sich bewiesen hat, dass sie auch dazu in der Lage ist, halt Mordaufträge durchzuführen oder auch Beschützungsaufträge, je nachdem, was die Ruska Roma halt für einen Auftrag in dem einzelnen Fall haben. Und im Laufe der Geschehnisse stößt sie halt auf eine Person, die eine Art Narbenbrandmal oder ein Brandmal ist es, am Handgelenk trägt. Und dieses selbe Brandmal hatten halt auch diejenigen, die ihren Vater umgebracht haben. Und dementsprechend versucht sie so der Sache auf die Spur zu kommen, kommt tatsächlich auch den Schlittenziehern auf die Spur. Und ja, so geradlinig wie klingt, ist es halt auch. Sie geht der Sache nach, bis es zum Showdown kommt in einem Ort in Österreich. Beziehungsweise der echte Ort ist in Österreich. Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm, ob der im Film auch in Österreich war. Es geht auf jeden Fall von Prag dorthin. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist so der grobe Inhalt von Ballerina. Und darüber sprechen wir jetzt.
Ich glaube, auf der Karte stand in der Tat auch Hallstatt.
Okay. Ja, genau. Hallstatt ist ja auch Hallstatt im Echt. Aber ich habe jetzt nicht mehr auf dem Schirm, ob sie es versucht haben, irgendwie.
Nee, ich glaube, es war. Irgendwo war mal eine Karte eingeblendet, wo der Waffenhändler ihr ja gezeigt hat, wo sie hin soll. Und ich glaube, da stand Hallstatt. Müsste ich mich jetzt schwer täuschen. Aber. Ja.
Nee, also yeah. Ich glaube, das sah auch ein bisschen so aus wie Hallstatt, glaube ich. Mich hatte
ja, es war also definitiv Hallstatt. Ne? Der Drehort ist ja auch Hallstatt im Film.
Genau.
Ich hatte nur nicht mehr auf dem Schirm, weil ich weiß, sie geht ja quasi von Prag aus dort.
Ja.
Deswegen hatte ich nicht mehr irgendwie nachverfolgt, ob es jetzt irgendwie angeblich nahe Prag ist und ein Ort, der Hallstatt heißt, oder sie bis nach Österreich durchgefahren ist oder so. Ist ja auch völlig egal, muss man sagen.
Im Endeffekt, ja. Hauptsache ein kleiner, verschneiter Ort irgendwo am Arsch der Welt.
Genau.
So. Ja, übrigens noch als Ergänzung. Natürlich heißt er nur bei uns From the World of John Wick Ballerina, weil die Deutschen sind ein bisschen dumm und die brauchen das schon als Ergänzung. Ich glaube, internationaler Titel war tatsächlich einfach nur Ballerina.
Gut. Ja, glaube ich auch.
Ne? Wolfgang, möchtest du beginnen?
Gerne, also wie Stefan ja schon gesagt hat, relativ straightforward auch das Ganze. Und ich muss gestehen, ich habe mir jetzt zur Podcast-Ausgabe jetzt auch noch mal ein zweites Mal angeschaut, weil ich ihn vor ein paar Wochen schon mal gesehen hatte. Und ich das war mir jetzt ein bisschen zu lang hin und darum habe ich mir jetzt noch mal angeschaut. Funktioniert auch beim zweiten Schauen noch mal ganz gut und ja, das Highlight des Films ist für mich irgendwie schon Anna de Armas, die da als Eve ihre Rolle als Killerin eigentlich schon sehr cool spielt. Also sie hat ja da in James Bond in schon diesen Kurzauftritt gehabt, wo sie auch so eine Actionheldin gespielt hat, wo sie extrem cool war. Und das hat sie jetzt irgendwie in Ballerina nochmal irgendwie weitergeführt und sie passt da irgendwie schon ziemlich cool in diese Rolle rein, da als diese zierliche Kämpferin, die ja dann irgendwann auch den Hinweis bekommt, sie soll halt wie ein Mädchen kämpfen auch und was sie dann ja auch zu Herzen nimmt. Der Film hat ein paar echt coole Action-Sequenzen und Kampfsequenzen, wo sie da ihre Aufträge ausführt und auch das Finale dann in dem schon angesprochenen Hallstatt fand ich extrem cool und unterhaltsam anzuschauen mit der Flammenwerfer-Sequenz, die man ja schon aus dem Trailer auch ein bisschen kannte oder kennt. Und ich fand mich bei Ballerina rundum gut unterhalten. Wie gesagt, inhaltlich ist das halt einfach 2 Stunden Action. Da ist jetzt von der Thematik nicht so viel drin, wie diese, sie will halt die Rache an den Mördern ihrer Familie oder ihrem Vater nehmen. Man baut da ein paar Wendungen ein. Was mich eigentlich so als am meisten irgendwie schon fast gestört hat, war irgendwie, dass Keanu Reeves als John Wick halt in dem Film dann auch nochmal das ein oder andere Mal mit auftaucht. Ja, das fand ich schon irgendwie fast unnötig, weil es es irgendwie nicht gebraucht hätte, weil Anna de Armas den Film irgendwie auch alleine tragen kann. Es ist halt so ein bisschen knüpft es halt dann schon sehr stark in dieses John Wick-Universum, aber da haben wir ja noch durchaus zahlreiche andere Figuren, die das auch gemacht haben mit der Direktorin eben der Ruska Roma und dann natürlich auch mit dem mit dem Continental Hotels und den entsprechenden Bediensteten und Ian McShane und wie heißt der Concierge?
Winston?
Ja, nee, der.
Nee, er meint den Lance Reddick.
Lance Reddick, genau.
Ach ja, so, okay.
Ja, genau. Ja. Und die halt eigentlich schon Verbindung genug irgendwie in dieses Universum gewesen wären. Von daher, das wirkte halt jetzt so ein bisschen so aufgesetzt, so wie so ein bisschen, ja, wir trauen dem Film eigentlich nicht zu, dass er eigenständig funktioniert. Drum schieben wir halt jetzt irgendwie Keanu Reeves nochmal mit rein, dass er halt ein paar Mal nochmal cool im Bild stehen kann. Wie gesagt, hätte es meines Erachtens nicht gebraucht. Ballerina funktioniert auch irgendwie ohne diese Auftritte von ihm und ich fand mich da gut unterhalten. Ist ein solider Actionfilm, macht Spaß zum Anschauen, hat coole Drehorte, wie gesagt, Hallstatt und Prag ist ja schon angesprochen worden und New York dann wo sie eben ausgebildet wird. Coole Actionsequenzen, diese ja Setpieces da mit dieser Eisdisco und diesem Club, der da in diesen frühen Phasen vorkommt oder auch dann der Laden des Waffenhändlers. Also ich fand es einen sehr, sehr geglückten Actionfilm, muss ich sagen. Und wie gesagt, gute Unterhaltung.
Ja, ja. Also im Prinzip, der Film war ja lange in der Produktionshölle. Das wissen wir ja schon, weil Lance Reddick mitspielt. Der ist ja 2023 schon verstorben. Mhm. Und der war ja schon deutlich vorher abgedreht, der Film. Dann gab es katastrophale Testvorführungen, es gab Nachdrehs, diverse Schnittfassungen, die auch immer wieder verworfen wurden. Und letztendlich habe ich so das Gefühl gehabt, dass sie gesagt haben, okay, wir schneiden alles raus, was an Handlung übrig ist und machen nur noch Action draus und basteln noch ein paar John Wick-Sachen rein. Genau dieses Gefühl hatte ich nämlich auch, dass eigentlich John Wick, man hätte ihn auch rausnehmen können. Oder ich weiß nicht, ob sie ihn nachträglich reingeschnitten haben und deswegen im Deutschen ja auch From the World of John Wick davor geklatscht haben. Gefloppt ist der Film trotzdem, muss man auch sagen. Und er kommt auch irgendwie nie an die John Wick-Filme ran, meines Erachtens. Weil tatsächlich fehlte mir, so gerne ich Ana de Armas mag und auch in dieser Rolle mag und sie ist überzeugend, absolut, trotzdem fand ich irgendwie so die Connection nicht so gut zu ihr. Weil, ja, auch die Figur des John Wick hat jetzt auch nicht die Mega-Connection gehabt, sondern da ist ja sein Hund gestorben und so weiter und die Frau und so. Aber trotzdem war es irgendwie, man hat es so ein bisschen begleitet und da kam man irgendwie mehr mit. Während es hier für mich sehr eindeutig, also sehr, sehr konventionell einfach war. So dieses, na, Kind, Vater getötet, wächst auf, wird zur Killerin, recht Vater. Das fand ich irgendwie in dem Sinne sehr einfach. Was nicht schlecht ist für Actionfilme, aber ich fand auch die Action, so gut sie war, auch nicht überwältigend, sodass es mich auch emotional mitnehmen konnte, sondern es war halt wirklich größtenteils einfach Action, 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 Action. Die Farboptik und so haben sie auch von John Wick auch so ein bisschen übernommen mit den Neon-Sachen und so, das kannte man halt auch schon alles aus den anderen Filmen. Sah alles cool aus und war auch gut gemacht. Und auch die Action, die drin war, keine Ahnung, aus welcher Drehphase die stammten, die waren auch gut, ob das jetzt von Les Wiseman noch war oder von den Regisseuren, die aus der John Wick-Nummer, die es bei den Nachdrehs übernommen hatten, keine Ahnung. Aber es war halt eigentlich nur Action. Was okay ist, es hat mich nicht gelangweilt, aber es war so, ja, es plätscherte so an mir vorbei, hat mich unterhalten, aber irgendwie nicht wirklich mitgenommen. Wo es mich dann irgendwann tatsächlich mehr mitgenommen hat, war, als es dann nach Hallstatt ging, weil ich das Örtchen einfach cool fand. So von der Optik her sah es jetzt künstlich aus durch die Farbfilter, aber ich habe auch auf Fotos gesehen, dass es tatsächlich ja so aussieht und dass da, also fand ich cool, das verschneite Setting ist cool gewesen und tatsächlich, als die Flammenwerfer ins Spiel kamen, da war so die erste Action-Szene, die mich auch wirklich irgendwo mitgenommen hat, weil ich es einfach cool fand. Es war so drüber und unrealistisch irgendwo, aber es war einfach cool und man sieht einfach sowas nicht heutzutage. Also beziehungsweise überhaupt irgendwie so ein Duell, zwei Flammenwerfer habe ich so bewusst noch nicht gesehen. Und Flammenwerfer gegen Wasserwerfer war auch total cool. Das ist so die Action-Szene, die für mich einfach als klare herausragt, während alle andere Action-Szenen zwar an sich nett waren, aber irgendwie keine Langzeitwirkung hatten. Bei John Wick gibt es immer wieder auch Action-Szenen, die an einem vorüberziehen, aber es gibt auch mehrere, die einfach in Erinnerung bleiben. Und da fand ich, gab es nicht so das Alleinstellungsmerkmal. Die waren alle cool. An sich fand ich auch, hat sie nicht wirklich wie ein Girl gekämpft irgendwann, weil es einfach auch nur dieselben Moves und Schießaktionen wie John Wick war. Klar, ihre körperliche Unterlegenheit war mehr mit im Spiel. Aber deswegen finde ich, kam er nie an John Wick ran. Ja, das ist so ein Fazit von mir, weil irgendwie bei John Wick so übertrieben die Mythologie, die dann irgendwann aufgebauscht wurde oder so, hier war sie auch immer spürbar. Aber ich fand es war nicht so, es war zu sehr abgeschliffen irgendwo. Es war zu sehr irgendwie auf Form gebracht, wahrscheinlich wirklich im Editing-Raum, wo man gesagt hat, okay, na, lieber nicht zu viel Backstory, machen wir einfach gute, flotte Action draus. Und das ist ihnen gelungen. Also als oberflächlicher Actionfilm ist er definitiv sehenswert, der langweilt nicht, der geht ja knapp 2 Stunden oder 2 Stunden. Würde ich definitiv nicht als langatmig oder so beschreiben. Aber ich fand ihn irgendwie nicht griffig genug, wo ich sagen würde, okay, der kommt irgendwie an bestimmte John Wick-Teile ran oder bleibt mir jetzt wirklich groß in Erinnerung. Wie gesagt, bis auf die Flammenwerfer-Szene, weil die fand ich einfach cool, weil das auch im Prinzip so das Einzige ist, was ich auch vorher noch nie so in dieser Form gesehen habe.
Jo, da kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Hatte mich auch mal noch ein bisschen schlau gemacht. Das Skript ist wohl schon seit 2017 auf der Blacklist der besten unverfilmten Drehbücher gelandet und war eigentlich ursprünglich, glaube ich, von, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von dem Drehbuchautor so ein bisschen an Quentin Tarantino Filme angelehnt und inspiriert unter anderem durch Nikita, was man, glaube ich, irgendwie jetzt auch mit dem Film so ein bisschen noch ansieht. Und das Problem entstand im Endeffekt dadurch, dass Lionsgate das gekauft hat und dies halt in ihre John Wick-Reihe eingliedern wollten unbedingt. Und das war, glaube ich, einfach das Grundproblem, was man dem Film auch einfach ansieht immer noch. Und Len Wiseman da, glaube ich, auch nicht viel dann machen konnte oder, keine Ahnung, es vielleicht nicht richtig genug gemacht hat, damit es in die John Wick-Reihe reinpasst und deswegen diese ganzen Nachdrehs und auch vom John Wick-Schöpfer Chad Stahelski, glaube ich, noch nachgedreht wurde. Mhm. Was halt einfach keine gute Ausgangsposition ist für einen insgesamt wirklich guten Film. Ganz nett fand ich im Hinblick dessen, dass, was ich auch noch gelesen hatte, dass die Concierge in Prag, glaube ich, tatsächlich die liebe Ann Parilova, die damals Nikita gespielt hat, also so ein kleine Hommage sozusagen. Okay. Ansonsten bin ich tatsächlich bei Stefan, mich hat es auch nicht wirklich gepackt. Ich fand, actiontechnisch war es gut. Auch mir war natürlich die Flammenwerfer-Szene, für mich war die am herausragendsten, optisch einfach gut umgesetzt und auch mit dem Wasserschlauch dann, die Auflösung war dann auch gut. Mich hat es irgendwie ein bisschen ermüdet. Es ist bei John Wick selber schon immer etwas anstrengend, immer das Gleiche zu sehen. Hier fand ich es nochmal einen Ticken anstrengender, weil es mich jetzt nicht direkt verärgert hat, aber ein bisschen auf den Keks ging. Das ist ich weiß nicht einfach, ob das der Abfolge der Action-Szenen zu schulden ist oder ob, weil sie eine Frau ist. So oft, wie sie durch die Gegend geschleudert wurde und irgendwo landete oder so und das war mir einfach schon mal zu viel. Das kann ich mich bei John Wick nicht erinnern, dass der so oft durch die Gegend fliegt. Und wie oft irgendwelche Gegner trotz Schusswaffen innerhalb von 1 Meter Radius auf sie zuliefen, nur damit sie irgendwie sie dann prügeln konnte. Das war mir definitiv auch ein bisschen zu viel und nicht wirklich im Action-Sinne unterhaltsam genug. Das fand ich dann eher ein bisschen nervig. Ja, Ana de Armas ist okay. Ich finde sie jetzt nicht wirklich eine gute Schauspielerin, egal wo sie mitspielt. Sie macht es immer ordentlich, hat eine nette Optik, aber darstellertechnisch haut sie mich jetzt auch nicht vom Hocker. John Wick hätte ich auch verzichten können, da stimme ich euch beiden definitiv zu. Wirkte sehr aufgesetzt, obwohl es, glaube ich, halt dann vom überarbeiteten Drehbuch her gesehen zeitlich irgendwie damit reinpasst, was er ja, glaube ich, dann am Anfang auch sagt, dass er raus will, dass er daran arbeitet, dass es damit wohl auch irgendwie in Zusammenhang gebracht werden kann oder sollte, dass er da eben die, ich sage jetzt mal, diesen gegnerischen Clan ja auslöscht. Und damit an seiner Freilassung aus dem Tuscan Roma arbeitet. So habe ich es zumindest verstanden. Ja, aber trotzdem unnötig. Erfolgstechnisch war es, glaube ich, auch eher mau, weswegen denke ich mal, da auch Ballerina keinen Nachfolger bekommen wird. Ja, ansonsten, ich fand es tatsächlich auch in dem Städtchen am nettesten. Aber auch die anderen Action-Locations waren gut, optisch nett in Szene gesetzt. Ja, ich sage mal ein solider Actionfilm.
Ich kann mich da auch Stefans Aussage anschließen. An die John Wick-Teile kommt Ballerina irgendwie auch nicht hin. Die sind für mich auch alle noch ein bisschen drüber. Aber ja, ansonsten ist es einfach solide Action, ja.
Ja, wobei ich jetzt auch
Ja.
nicht zwingend noch einen John Wick unbedingt brauche.
Ja.
Ne? Also
Ja, nee,
der ist es irgendwie
definitiv
einfach
nicht.
auch jetzt genug so. Ne? Wo ich sage, okay, es war nett, aber von mir aus
Vor
hätten
allem,
sie
weil
auch
er
nach zwei
tot
Teilen
ist.
aufhören
Er ist
können.
tot. Ne?
Ich,
Also,
äh,
ist kein
ja.
Spoiler, aber ne? Klar kann man das als Hintertürchen, aber es ist einfach ein guter Abschluss. Der Film ist ja
Ja,
auch schon nicht
aber
der
du
neueste
weißt ja, wie es
Film.
manchmal läuft. Ne?
Ich weiß, wie es läuft, aber es wäre halt blöd. Und
Natürlich, ja.
ja,
Aber
und unnötig.
ja.
Und deswegen, ja, aber vollkommen richtig. Ich habe gerade nachgeschlagen, der Film hat 90 Millionen gekostet. Meistens muss er ja das Zwei- bis Dreifache einspielen, um profitabel zu sein. Hat aber nur 137 Millionen weltweit eingespielt, also ist ein klarer Flop.
Ja.
Und der kriegt auf keinen Fall eine Fortsetzung. Und auch die Fernsehserie From the World of John Wick, The Continental hieß die ja, glaube ich, auf Prime.
Ja.
Die ist ja auch nicht gut
Nein.
gelaufen. Also ist eigentlich nur so die Kernfranchise, also sprich John Wick an sich gut gelaufen. Und da ist halt wirklich die Frage, ob Keanu Reeves wirklich da nochmal das über sich ergehen lassen möchte. Ich meine, der gute Mann ist ja auch schon im fortgeschrittenen Alter, ist immer noch gut drauf, auf jeden Fall. Aber solche Sachen. Und es ist einfach unnötig. Und ja, keine Ahnung, was die da machen wollen. Aber grundsätzlich ist es ja in Hollywood so, die Kuh wird gemolken,
Ja.
aber ja. Deswegen, dann tatsächlich eher nochmal ein John Wick-Film als, Quatsch, Entschuldigung, tatsächlich eine Ballerina-Fortsetzung, wo man vielleicht bestimmte Sachen nochmal ein bisschen vertiefen könnte oder so, statt noch ein John Wick-Film, um das noch irgendwie da auszugraben, in Anführungsstrichen. Aber wie gesagt, das glaube ich nicht, dass die Ballerina fortsetzen werden bei dem Ergebnis. Und ja. Wie gesagt, der Film war halt, wie wir es auch gerade nochmal betont haben, ist definitiv kein schlechter Film, aber es ist halt einfach so ein Actionfilm, den man sich anguckt. Aber
Ja, und das, was Andreas ja auch gesagt hat bezüglich dem Drehbuch, dass es halt irgendwie mir eher so eine Nikita-Variante war, die halt nicht in diesem John Wick-Universum funktioniert, hätte auch funktioniert. Also
ja,
wenn man das
hätte ich vielleicht sogar auch
weglassen.
lieber gesehen, weiß nicht,
Ja.
aber.
Ja, vielleicht, klar.
Schön
Ja,
war,
also.
auf jeden Fall nett fand ich auch noch, dass Norman Reedus mit dabei war.
Ja, genau. Ja, aber auch relativ
Kurz leider, ja.
kurz und unspektakulär irgendwie, aber
Aber der hat immer einfach eine coole Ausstrahlung, finde ich. Und das lockert es immer ein bisschen auf.
ja. Mich haben ja die schnellfahrenden Straßenbahnen in Prag
Oh
irritiert.
ja, da dachte ich auch, ja.
Furchtbare
Das war ja
Angst,
eine
wenn es
schnelle
bei mir so
Straßenbahn. Da musste ich aber auch denken, Mann, war die schnell.
wäre.
War, fährt da ein Schnellzug am Ufer lang
Ja.
oder was ist das?
Ja, es ist nicht bei, in allen Ländern so langsam wie bei uns.
Ja, aber nee. Na, ist natürlich eine US-Produktion und von öffentlichem Nahverkehr haben sie in den USA natürlich keine große Kenntnis.
Das stimmt. Also wär auch nicht cool gewesen, wenn jemand von so einer langsamen Straßenbahn oder so überfasst. Oder da könnte man auch nicht so dieses durch zwischen den Waggons in der Geschwindigkeit durchgucken machen. Ja. Naja, was soll's.
Ja, Kleinigkeiten, aber das fand ich schon eher unterhaltsam als irgendwie nervig oder klar. So. Ne? Also.
Ich meine, das Ganze ist ja, darfst du nicht ernst nehmen. Nein. Oder so. Ne? Wie du selbst sagst, so wie die hin und her geschmissen wurde oder halt auch John Wicks kugelsichere Kleidung. Und
ja, oder mit, das mit den Handgranaten beim Waffenhändler, wie viele Handgranaten da in diesem Ding gezündet wurden. Den Rest des Films hätte die auch nichts mehr hören dürfen eigentlich. Also.
Ja, eben. Ja. Also deswegen, das darf man nicht ernst nehmen, weil das konnte man bei John Wick halt auch nicht. Ja. Dementsprechend, ja. Ne? Also, ist wie gesagt, reines Unterhaltungsprodukt und dafür ist es irgendwo brauchbar.
Ja, und ich muss auch sagen, also am unterhaltsamsten fand ich doch dann tatsächlich immer, wenn keine Schusswaffen verwendet wurde. Also zum Beispiel da einfach die ich weiß gar nicht, die Axt oder was dem einen ins Gesicht geworfen hat und so, wo es dann auch ein bisschen härter wird und so. Das fand ich dann immer schon eher besser, weil es irgendwie mal was anderes war im Vergleich zu diesen permanenten normalen Kämpfen und Schusswechseln. So. Das hat es auch noch ein bisschen aufgelockert und fand ich ganz okay.
Ja.
Gut. Habt ihr noch abschließend was zu Ballerina zu sagen?
Nicht wirklich.
Nee.
Okay, dann, wie sieht eure Wertung aus, Wolfgang?
7 von 10.
Stefan?
6 von 10.
Da schließe ich mich an, ich bin auch bei einer knappen 6 von 10. Als ordentlicher Actionfilm. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich sage, da habe ich mich bei Predator Badlands besser unterhalten, deswegen bin ich da auch mit der Wertung höher. Und wenn ich da jetzt auch bei einer 7 oder 6 wäre, die würde ich nicht auf eine Stufe stellen. So. Ja. Aber gut, das ist ja Geschmackssache so ein bisschen. Mhm. Okay, dann kommen wir zum Ende für heute. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe und bis dahin verbleibe ich euer Andreas und tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Jo. Bis dahin, auf Wiederhören und macht's gut.